Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Fotografie, worin ich mit Chris Markwald habe gerade eine Sendung mit Nicole Markwald aufgenommen. Das hat noch persistiert.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Soll ich mal, mit Chris Marquardt natürlich, was auch übrigens hier in diesem Fensterchen steht. Was,
ist auch sehr schön. Guten Tag, Horger Quein.
Man kann das gar nicht richtig falsch machen, ne? Holger Klein.
Nicht wirklich, ne?
Olga Klein, aber die hat eine andere Stimme, außer sie ist russische Hammerwerferin, dann hat sie eine ähnliche Stimme.
Lass uns loslegen.
Da gab's mal grandios. Olympische Spiele Sydney muss das gewesen sein. 2000, ne, war das, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Ich meine Sydney. Und ich hatte da damals Olli Welke, habe ich interviewt in einer anderen Sendung, und er erzählte so, bla bla, und er hätte damals dann bei Sat.1 Sportmoderator gewesen und so. Und hätte halt immer Olympia-Berichterstattung gemacht, weil das auf der anderen Seite der Welt war. War das halt immer so bei uns morgens um 6 oder um 5 oder so. Und wenn es bei uns dann Mittag war, war bei denen halt tote Hose. Und dann hätte in deiner Moderation gesagt, ja, in Sydney ist noch gar nichts zu berichten. Da stehen jetzt höchstens ein paar russische Kugelstoßerinnen im Bad und rasieren sich. Da meint er, das ist
böse.
Also richtig böse, aber ist halt auch sehr, sehr lustig, weil die haben ja wirklich dermaßen gedopt damals. Das, also ja, fand ich sehr schön. Wir haben ja nicht gedopt, ne?
Nee. Du nicht?
Nein, der Westen hat nicht gedopt.
Ach so, ich dachte, das wir beide. Ach so.
Nee, wir sowieso nicht. Also das ja eh nicht. Aber der Westen hat ja grundsätzlich mit Doping nichts am Hut gehabt. Das hat ja nur der Ostblock gemacht.
Natürlich nicht.
So, wie kommen wir jetzt zurück zur Fotografie unterhalten, weil der Chris davon was versteht und ich immer wieder dumm werde nach der Sendungsaufzeichnung.
Nee, das ist nicht. Ja, aber ein bisschen. Ich habe heute was mitgebracht, was dich auch interessiert, was dir wahrscheinlich schon aus den Ohren rauskommt.
Weil mich all die anderen Sachen nicht interessieren, über die wir so reden.
Nee, aber du bist doch auch so ein bisschen so ein Space-Nerd, oder?
Ach ja, ne? Raumfahrt.
Fan.
Wie kann man das eigentlich nicht sein, ne? Das
richtig.
Frage ich mich immer.
Richtig. Und wir reden heute über 344 Single Points of Failure.
James Webb Space Telescope.
James Webb Space Telescope, genau. Ich meine, diese Zahl ist schon irgendwie.
Das ist die geilste Antwort auf die Frage: Was kann da schon schief gehen?
Genau, alles. 344 alles. Sachen, die alle Mission Critical sind. Und sie hatten ja auch relativ am Anfang tatsächlich einen Failure, der wo ich dachte, oh Scheiße, geht schon früh los. Und zwar dieses Ausfahren dieser seitlichen Stangen, an denen dann diese Hitzeschilde aufgespannt werden.
Ach, das hat gehakt?
Nicht gehakt, sondern die hatten irgendwie den Endanschlag, der hat sich nicht rückgemeldet. Also so ein Endschalter oder irgendwie sowas. Du kannst ja nicht mehr gucken, ne? Du kannst ja auch keinen hinschicken.
Stimmt.
Das Ding ist jetzt gerade, wo wir nehmen am 11. Januar auf, beim Hüstel, ist das was Ding soll, ja
was,
schon.
Was sollte das sein?
Du weißt genau, was das
nein,
war.
Nein.
Das ist jetzt augenblicklich ja schon auf die Hälfte des Weges hat's schon hinter sich. Und also kannst nicht mal gucken. Und dieser Endanschlag hat sich irgendwie nicht gemeldet, relativ früh schon. Und dann haben sie über die Gyroskope, ne, das Ding verändert seinen Schwerpunkt dadurch, und über die Temperaturunterschiede zwischen den zwei Seiten, die da sind, haben sie quasi festgestellt, nee, das passt schon so.
Da also muss die mussten, irgendwas sein. Ja.
Das ist schon richtig so, dass die Zahlen geben das her. Wissenschaft in Perfektion. Ja. Wir reden über JWST, über das James Webb Space Telescope, weil das ist die geilste Kamera, die es gibt.
Wahrscheinlich auch die beste Kamera, die es gibt. Obwohl, kann die auch im sichtbaren Licht gucken? Nee, ne, ist nur Infrarot, oder?
Ein klein bisschen okay. Wohl irgendwie, aber nicht wirklich gut.
Was mich ja das Schönste, wirklich die schönste Meldung, weil das ist eine der ersten Sachen, über die ich mich aufgeregt habe, das war in einer der Astronomiesendungen von letztem Jahr, wo wir drüber, ich glaube die Dezember, also der unsichtbare Dezemberhimmel mit Ruth, was mich da so fürchterlich auf die Palme gebracht hat, war, Ruth sagte, naja, und dann Lebensdauer. Und sie sagt so, ja, so 10 Jahre. Ich habe gesagt, was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da bauen wir so ein Ding und dann haben wir nur so kurz davon. Stellt sich raus, die Ariane, das fand ich die krasseste Meldung dieser Tage, die Ariane-Rakete hat einen so präzisen Start hingelegt, dass der Sprit an Bord für die doppelte Laufzeit reicht, also für locker 20 Jahre.
Weil das Teleskop sonst hätte korrigieren müssen, die Ariane nicht hinbekommt. Ich habe diese Zahlen auch gesehen. Das war noch bevor die Meldung 20 Jahre kam, kamen diese Zahlen, diese Soll oder diese Toleranzen, in denen verschiedene Parameter hätten sein dürfen und wo sie wirklich waren. Und sie waren halt wirklich alle quasi dort, wo sie hin müssen.
Das ist so eine unfassbare Ingenieursleistung immer wieder. Also gerade bei sowas, wo du ja dann da hinten, ne, diesen Lagrange-Punkt treffen musst und nicht irgendwie einen Mond, den sieht man ja wenigstens, wenn man da was hinbläst.
Aber du meinst, wenn es unsichtbar ist, ist es noch schwieriger. Ich glaube nicht, dass sie den Mond auf Sicht annavigiert haben.
Doch, bestimmt.
Wahrscheinlich. Den sieht man wenigstens. Ja, okay. Apropos sehen, ich habe dir einen ganzen Sack Links gegeben, die darfst du auch alle in die Shownotes einarbeiten.
Ich hasse dich. Gut, während du, dann halte ich wenigstens die Fresse, meinst du, während du erzählst.
Nee, ich habe, wie gesagt, jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht, die auch alle in irgendeiner Form so ein bisschen fotorelevant sind und da ist zum Beispiel das Selfie und zwar ein Selfie, es gibt ja unglaublich viele Bilder von Menschen in Bunny-Suits und mit Hauben auf.
Bunny-Suit nennt man die Dinger, okay.
Ja, also so weiße Papieranzüge und Hauben auf und so Netze um die Bärte, damit dann irgendwie dass da also reinraumtechnisch da nichts passiert. Und es gibt ein Selfie, wo die quasi sich im Spiegel des Teleskopes alle fotografiert haben. Also du siehst ein Gruppenbild, das reflektiert ist über den großen, aus vielen sechseckigen Elementen bestehenden Spiegel. Und das finde ich so geil, dieses Selfie.
Ja, es ist übrigens Gold,
also ein Gruppenbild. Es ist Gold, ja. Kommen wir auch gleich zu. Gold ist ein ganz wichtiges Thema. Die Meldung des besten Stativs fand ich gut.
Das Beste.
Also das war auf Twitter, wo jemand schreibt, confirm the world's most sophisticated tripod has not only deployed, but also latched. Naja, dieser zweite kleine Spiegel, der ist ja auf so einem Dreibein vorne und das muss natürlich ausgeklappt werden. Wenn du schon mal ein Stativ aufgeklappt hast und dir nicht dabei den Finger eingeklemmt hast, gratuliere. Die machen das remote im Weltall und es klappt einfach. Diese Technologie sollte sich mal Manfrotto oder Gizzo oder so, sollten sich da mal bitte bei der NASA bedienen. Absolut Wahnsinn. Dann sind die zwei Seitenspiegel ausgeklappt, also das diese rechts und links, diese Ohren quasi.
Das finde ich ja auch so krass, dass die da auf Hundertstel Millimeter oder sowas, ne? Hundertstel oder Zehntel, ich weiß es gar nicht. Also auf den Bruchteil eines Millimeters genau eingepasst sind und das dann auch schaffen. Also wann immer man mal irgendwie was aufgeklappt hat, hat man festgestellt, passt nicht so ganz, aber wird schon. Und dieses wird schon, das kannst du da ja nicht bringen.
Ja, die haben das ja auch millionenfach getestet. Also ich glaube, wie lange haben sie an James Webb geschraubt? 10, 20 Jahre?
Oh, weiß ich gar nicht mehr.
Also ewig.
Ewig
auf jeden Fall. Also das Ding ist, glaube ich, besser als alles getestet. Vor allem wegen dieser vielen Single Points of Failure. Was ich interessant fand, ist diese rechts und links, diese zwei Segmente von diesen Spiegeln. Das Teleskop hätte auch ohne funktioniert. Also der Spiegel wäre dann kleiner gewesen, hätte weniger Fläche gehabt, aber trotzdem Bilder liefern können.
Ja, klar.
Das ist kein Single Point of Failure in dem Sinne, dass die Mission dann zu Ende gewesen wäre, aber das Ding wäre weniger leistungsfähig gewesen. Wenn du eine Linse in einer Kamera, in einem Objektiv in die Hälfte brichst, dann wird das immer noch Bild abbilden.
Stimmt.
Das funktioniert weiterhin, nur ist die Abbildungsleistung schlechter. Das wäre dann da quasi auch der Fall gewesen. Jo. Ich habe noch was.
So, was ist das?
Interessantes rausgeholt. Und zwar gibt es ein, das sind ja so mehrere Instrumente an Bord, also mehrere, in Anführungszeichen, Kameras, die da irgendwelche verschiedenen Sachen angucken. Und also Kameras und Messinstrumente. Und hier ist so ein Link mit so einem kleinen GIF-Video.
Mit Infrared Instrument.
Genau, das ist dieses MIRI, dieses Mid-Infrared Instrument, und da ist so eine Strichzeichnung, so eine Gitterliniengeschichte, wo gezeigt wird, wie der Lichtpfad von dem Ding funktioniert.
Ah, okay, das ist damit.
Also
okay.
du siehst, wie das Licht reinkommt, über den zentralen Spiegel umgelenkt wird und dann erstmal durch irgendwie so eine Geschichte durchgeht, dann zweimal umgelenkt wird, dann durch ein Filterrad durchgeht, dass die also dann verschiedene Filter in den Lichtpfad tun können und dann nochmal zweimal umgelenkt wird, dreimal sogar, bis es dann endlich auf den Sensor fällt. Und das ist einfach faszinierend zu sehen, wie die das gebaut haben, also wie dieser Lichtpfad so zickzack da durch diese Maschine durchgeht.
Das ist halt auch alles so, naja, die wissen schon, was sie tun, aber für so einen Spacken wie mich ist das halt, ihr könnt doch da nicht noch ein Spiegel, ihr könnt das nicht nochmal umlenken, das geht schief. Also mich macht das alles total fertig. Und dass es funktioniert, macht mich am meisten fertig.
In einem guten Sinne.
Also.
Vor allem, was das Geile ist, ist ja, das sind alles nur Prototypen, die da fliegen.
Das ist ja also, das Stimme. Auch darum, dieses, als du eben meinst, ja, die haben das ja millionenfach getestet. Ja, woran denn? An sich selbst, ja. Und dann wird's krumm. Oh, Schneidereiz, sie haben den Spiegel zu weit aufgeklappt. Das ist, weißt du?
Ja, vor allem wird das ja nicht nur einfach ins Weltall getan, sondern das muss erstmal hinkommen. Also sind da ja unglaubliche Kräfte, die da einwirken beim Start und
genau.
Ja, nun gut.
Beim Ausklappen von X hat was geknirscht. Ja, ich guck mal, und dann musst du es halt neu bauen, weil es ist ja ein Prototyp.
Ja, ich habe einen wunderschönen Thread zum Thema Gold gefunden. Du hast ja gesagt, hier Gold ist wichtig. Weil das ist eine schöne in sich geschlossene Geschichte, die da ein Klaus Pontoppidan geschrieben hat. One of my very favorite JWST science stories concerns the mirror gold. Also der Spiegel,
ja,
ist mit Gold bedampft.
Die hatten auch bei der Übertragung. Ich habe natürlich den Start geguckt, weil das hat, glaube ich, wenige begriffen oder viel zu wenig Menschen begriffen. Das ist das technologisch krasseste, was wir überhaupt gemacht haben in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren. Irgendwer sagte, das ist neben CERN und also neben dem Beschleuniger in der Schweiz und dem Space Shuttle ist das die komplizierteste Maschine, die Menschheit bisher gebaut hat.
Ja.
Und darum habe ich mir das halt angeguckt. Die hatten alle diesen Spiegel so als Pin, als Anstecknadel.
Aha.
Ja. Da war ich
neidisch. Ist in diesem Shred auch gleich vorne drin.
Ja, darum sage ich, weil das sieht man, ich bin da echt neidisch drauf. Kann man die irgendwo sich kaufen oder kriegen die nur die coolen Leute, die da mitgespielt haben?
Frag mich nicht. Aber warum ist das Gold? Gold? Und zwar 48 Gramm Gold übrigens. Das 48 Gramm des reinsten Goldes auf dem gesamten Teleskopspiegel verteilt. Das ist nicht viel. Also,
vielleicht knapp 2000 Euro.
Quasi. Ja. Und dann ist ein dünnes Layer von Glas oben drauf.
Mhm.
Also, das ist so geschützt dadurch so ein bisschen. Und, das Gold ist die Frage, wo kommt eigentlich das Gold her?
Aus dem Weltall.
Das ist nämlich das Interessante. Also wir haben schon auch Gold auf der Erde, das von der Erde kommt. Und das kommt wohl aus den Zeiten, wo die Erde noch flüssig war. Und das ist alles quasi zum Kern runtergesunken, weil es so schwer ist. Also ist nicht mehr zu retten quasi. Aber das Gold, was wir so finden, das kommt, das wächst nicht so wie Kristalle und Zeug und Diamanten und so Sachen, sondern das ist von aus dem Weltall gekommen.
Mhm.
Das wird irgendwo da von irgendwelchen Kometen oder Meteoriten sind es dann, glaube ich, ist das quasi auf die Erde getragen worden. Und wir finden das und beschichten damit einen Spiegel eines Teleskops.
Und schießen das Gold wieder romantisch zurück ins Weltall.
Das ist noch nicht mal der Bogen, der wird noch interessanter.
Ach,
und
echt?
Zwar sucht das James Webb ja nach den Ursprüngen des Weltalls und macht das, weil es Infrarotlicht sieht, und Infrarotlicht ist quasi durch die starke Rotverschiebung der weit entfernten Dinge notwendig, um überhaupt diese Sachen zu sehen. Und was macht dieses Gold? Na, das sind sehr energetische Prozesse wohl, also zum Beispiel Neutronensterne, die dann in einer Supernova münden, beziehungsweise Neutronensterne, die umeinander kreisen, also Paare von Neutronensternen, die dann entsprechend dadurch durch diese immer schneller werdende Rotation, weil die immer näher kommen, ne, geben die Gravitationswellen ab, die wir hier übrigens mit dem LIGO messen können.
Nicht nur mit dem, aber ja mittlerweile auch schon ein paar davon.
Ja, das ist natürlich.
ist die präziseste Maschine, die wir je gebaut haben, vermute ich mal.
Ja, und natürlich, wenn die dann kollidieren, dann gibt es diese Blips, die man dann auch tatsächlich, glaube ich, sogar noch akustisch irgendwie darstellen kann und so weiter. Also es ist faszinierend. Und dadurch entstehen dann eben auch diese Elemente, wie zum Beispiel Gold, was dann wieder auf die Erde zurückregnet sozusagen und woanders hin. Und das James Webb sucht genau nach diesen Dingen, die das Gold gemacht haben, die seinen Spiegel beschichten.
Ja.
Beschichtet. Ich finde das völlig abgefahren.
Ja, so. Das ist halt, ich weiß gar nicht, wer das zum ersten Mal formuliert hat, aber es wird ja immer wieder formuliert. Wir sind halt alle aus Sternenstaub. Das, jo. Ne? Letztendlich, es bleibt ja in der Familie sozusagen.
Ja, genau. Dann habe ich noch einen Thread rausgefunden, ich habe alles abonniert.
Ich wollte gerade sagen,
was in die Timeline gelaufen.
So ein bisschen was Obsessives hast du da. Ja.
Es ist halt spannend. Und das ist so ein kleiner Vergleich, Hubble gegen James Webb, die sich ja gegenseitig ganz gut ergänzen. Hm. Das Hubble macht den sichtbaren Bereich und das James Webb eben den weniger sichtbaren. Und da sind dann eben in dem Thread auch so ein paar Vergleiche zu Größen von Spiegeln. Und
ich wollte gerade sagen, das macht ja nicht nur den wenigen sichtbaren Bereich, sondern den weniger sichtbaren Bereich, sondern das macht ja auch viel mehr Bereich. Also das ist ja in der Lage, nach in all, viel mehr Richtungen zu gucken, als Hubble das jemals hingekriegt hätte. Ne?
Ist aber so, wenn man die nebeneinander, also in diesem Thread ist zum Beispiel so ein kleines GIF, was dann die beiden mal zeigt, die sind von der Größe nicht so sehr unterschiedlich. Also das Hubble ist schon relativ groß, nur der Spiegel ist viel kleiner.
Ja.
Na, das Hubble ist halt mehr so eine Röhre mit einem Spiegel am Ende und das James Webb, naja, das kennen wir jetzt alle.
Sieht halt aus wie ein imperialer Kreuzer. Genau. Ich weiß nicht, wie heißen die Dinger? Imperialer Zerstörer, ja.
Ja. Ist halt irgendwie schon auch cool, weil das James Webb ist halt, das hat so sein Plumbing außen, ne? Das ist eher nackig, ne? Genau. Das hat weniger Kiste drumrum, sondern da ist schon Kiste, ne? Das wird natürlich hinten dann durch das Loch in der Mitte von diesem großen Spiegel wieder zurückgespiegelt, dahin nochmal umgelenkt und landet dann in verschiedenen Instrumenten und die sind dann da hinten, aber der große Spiegel, den siehst du halt, der ist halt öffentlich quasi, oder? Offen. Naja, was heißt siehst
was
du?
Mich,
ihn
was
sieht
mich,
ja keiner mehr jetzt.
Was mich ja auch irgendwie so ein bisschen irritiert, ist, also da fliegt ja auch Scheiß rum da draußen.
Ja.
Ich würde mal gerne, muss ich mal gucken, Florian Freistetter weiß sowas bestimmt, dann frage ich sie nächstes Mal, wenn ich ihn spreche. Wie sicher sind die sich, dass das Ding nicht von irgendeinem Klotz getroffen wird? Also von irgendeinem Stein oder Eis oder weiß der Geier?
Also meines Wissens, ja, da fliegt Zeug rum. Du hast aber, also die Chance, dass das passiert, ist so verschwindend gering, weil das da draußen alles so unglaublich groß und weitläufig ist, dieses Weltall. Also das, wenn es passiert, passiert es.
Ja.
Kannst ja, wenn es Staub ist auf dem Ding, kannst du auch so einen Scheibenwischer installieren. So.
Ich habe gerade erst die Geschichte von einem Geologen gehört, der da ging es um, das war das, irgendeine Sendung war das, da ging es um Asteroideneinschläge und sowas. Von einem Geologen, der mit seiner Frau in Australien unterwegs war, um nach Einschlagskratern zu suchen. Ganz berühmter Geologe, Name vergessen, fällt mir nur gerade wieder ein. Und die in einer extrem einsamen, verlassenen Gegend mit ihrem Fahrzeug, also mit ihrem Auto, über eine Anhöhe gefahren sind. Und genau als sie oben waren, ist ihnen einer entgegengekommen. Er war sofort tot, seine Frau hat schwer verletzt überlebt. So von wegen, die Chance ist gering. Das ist so, einziger Baum in der Wüste.
Naja, du kannst viele Dinge halt nicht tracken. Also ja. Also du weißt ja, dass das immer wieder Sachen mit Kometen und so weiter von Hobbyastronomen gefunden werden.
Ja, aber so ein Schutzschild drum bauen oder so, weißt du, irgendwie so Deflektor. Nee, aber weißt du, dass das Ding so nackt ist. Wenn da irgendwo Dreck rumfliegt und dagegen klatscht, ist das Ding sofort kaputt und da ist nicht mal eine Hülle drum. Das ist so.
Also wenn da was also da oben, was da oben so rumfliegt, ist ja in der Regel sehr, sehr schnell.
Stimmt, ist auch egal, wie viel Hülle du drum baust, ne?
Und da ist die Hülle, glaube ich, die hilft nicht wirklich. Also wenn da was mit was weiß ich, 50.000 Metern pro Sekunde ankommt oder so.
Also müssen wir doch so Star Wars Schutzschilde aus Energie.
Wenn du die Sachen alle tracken könntest, das ist ja das Problem. Also du müsstest ja erstmal sehen und wissen und so weiter. Eben.
Weil da so ein 1 Zentimeter großer Brocken rumfliegt, den siehst du ja nicht. Das ist ja unmöglich.
Ja, dann ist halt, da ist halt einer von den vielen Spiegeln hat halt ein Loch. Das funktioniert dann trotzdem noch irgendwie.
Okay.
Es sei denn, sie treffen das kleine Umlenkspiegelchen.
Genau, genau das.
Ja, aber du kannst natürlich auch nicht, also das, die vielen Single Points of Failure sind ja unter anderem deshalb, weil du nicht alles redundant auslegen kannst. Du kannst nicht von allem zwei machen und dann, wenn eins nicht mehr tut, übernimmt das andere. Das geht bei manchen Dingen, aber du musst das Gerät ja auch irgendwie da hochkriegen und da hast du ein Gewichtsproblem und da hast du ein Komplexitätsproblem und so weiter. Nun ja.
So, was ist das denn jetzt hier?
Bilder, die wir sehen werden, sehen übrigens dann anders aus als die, die wir gewöhnt sind. Wenn du dir heute, also du kennst das, wenn du mit der Kamera mit einer sehr kleinen Blende einfach mal auf eine punktförmige Lichtquelle zielst, dann hast du hinterher so Sterne.
Ja.
Ja, dann hast du so Zacken. Das kommt daher, dass natürlich an den das, was im Weg ist, also in diesem Fall die Blende und die Blende, an deren Rändern reflektiert was und je nachdem, wie viel Blendenlamellen du hast, gibt's dann eben eine unterschiedliche Anzahl an Spikes. Und wenn du gerade Anzahl Blendenlamellen hast, dann hast du die Anzahl der Blendenlamellen als wie ist denn das jetzt? Also die gegenüberliegenden verdoppeln sich quasi. Und wenn du ungerade hast, dann hast du auf jeden Fall mehr. Und die üblichen Bilder, die man so von Hubble kennt, die haben eben auch sowas, weil da vorne, glaube ich, so ein kreuzförmiges, so eine Strebe ist in diesem Lichtstrahl, die doch irgendwie sein muss, damit das nicht auseinanderfällt, glaube ich zumindest. Und wir haben dann diese kreuzförmigen Lichtstrahlen von Sternen.
Okay, ja, und die rechnen das dann raus hinterher, weil wir ja wissen.
Zum Teil nicht. Du wirst dann teilweise tatsächlich du wirst die sehen in vielen von diesen Astrobildern von Hubble.
Stimmt, immer genau es gibt gucken. So, ja, es gibt so, wobei da hatte ich immer den Verdacht, dass sie das extra drin lassen, damit es halt noch ein bisschen spektakulärer aussieht.
Weißt du, aber diese Deep Field Sachen, geh mal in diesem Thread und scroll mal nach oben bis zu diesem Bild von diesem Nebel.
Ja.
Da siehst du bei jedem Stern siehst du so viel so Spikes.
Ja, wobei ich da also das genauso was meine ich. Das sieht aus als hätten sie es extra gemacht aus PR-Gründen.
Naja, du hast wenn du J.J. Abrams wärst, dann würdest du das natürlich mit Absicht reinmachen, damit es spektakulär aussieht. Hier gehe ich davon aus, dass das einfach ein Artefakt ist von dem
Teleskop. Okay.
Was jetzt beim was beim James Webb jetzt anders ist, ist dass diese Artefakte wirst du auch haben, aber sie sind jetzt hexagonal. Sie werden anders aussehen.
Stimmt, weil kleine Sechsecke sich zusammensetzen.
Irgendwie hast du da eben auch Kanten, an denen dann Sachen anders reflektiert werden und so weiter. Und ich gehe mal von aus, dass man da natürlich mathematisch das ein oder andere tun kann. Aber der Mark McCorgrian, der das da mal hier illustriert, der hat dann auch mal so ein Bild genommen und hat das mal so drauf gerechnet, wie das dann aussehen wird. Also die Bilder werden in mancher Hinsicht auch so ein kleines bisschen ungewohnt aussehen.
Naja, zumindest die Bilder, die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu sehen kriegen, wir werden wahrscheinlich dann schon sauber gerechnete Bilder bekommen. Ne?
Das wird man sehen.
Ja, ich will's hoffen.
Wart's doch einfach mal ab. Vielleicht sind die ja total spektakulär trotz allem.
Das stimmt, kann auch sein. Aber es geht hier nicht um Kunst, es geht hier um Wissenschaft.
Doch, es geht um beides.
Na gut.
Es geht tatsächlich um beides. Nee, du wirst ja den Leuten was präsentieren, was auch wow macht. Wenn du, also manche wissenschaftlichen Rohdaten, stell dir vor, du würdest denen jetzt einfach nur Tabellen mit Zahlen präsentieren, dann sagt keiner wow, versteht dann keiner.
Darum sage ich ja, wahrscheinlich haben die diese Artefakte drin gelassen, damit es nach mehr wow aussieht, damit sie nicht so viel rechtfertigen müssen, warum wir Raumfahrt betreiben. Wahrscheinlich. Und am Ende, ich sag's dir, du, mit diesen ganzen Sechsecken, am Ende kriegen wir die Leonardo-Teller aus den 80er Jahren, kriegen wir dann wieder auf den Tisch. Nee, die waren achteckig, oder? Waren die Sechsecken.
Oh Gott.
Erinnerst du dich?
Oh Gott. Ja,
die 80er waren nämlich überhaupt nicht so cool, wie alle immer glauben.
Die 80er waren gruselig. Ich bin Kind der 80er, ich darf das sagen. Ja, wir haben noch was Interessantes, und zwar ist dieser große Spiegel adaptiv. Ne, jedes dieser sechseckigen Segmente hat Stellmotoren, die das präzise ausrichten. Das wird auch jetzt gemacht. Also, nachdem das jetzt alles aufgeklappt und verriegelt ist und das Teleskop quasi jetzt so ist, wie es bleibt, muss nur noch an Zielort, werden jetzt die Spiegel eingestellt.
Ah, das gibt's, ja, ich sehe es.
Und
wird das einmal gemacht oder wird das immer wieder gemacht?
Ich keine Ahnung, ob die das nochmal nachkalibrieren müssen, aber sie nehmen da quasi dann entfernte Sterne als Referenz, wo die das drauf zeigen lassen. Und dann wird das quasi so eingestellt, dass die dann auch alle Einzelspiegel quasi dann ein überlappendes Bild erzeugen an der richtigen Stelle. Ja. Und zwar Subwellenlängen präzise. Also unterhalb der Lichtwellenlänge können die das Zeug justieren, damit dann auch wirklich alle Bilder exakt von diesen Spiegeln, alle auf dem exakt gleichen, unterhalb einer Wellenlänge großen Punkt landen, so ungefähr.
Wie kann man so präzise Stellmotoren bauen? Das geht doch gar nicht. Das ist wieder die Gesetze der Natur.
Das ist irre, echt. Naja, vor allem, weißt du, du hast ja da thermischen Stress vom Feinsten in dem Ding. Ja. Wir haben ja am Ende wird jetzt ja gerade noch ein Teil sogar noch aktiv runtergekühlt, obwohl da schon mehrere hundert Grad Unterschied zwischen der heißen und der kalten Seite sind. Und da wird noch mal runtergekühlt auf, ich weiß nicht, 50, 60 Kelvin oder so. Oder noch weiter, ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall unglaublich kalte Temperaturen und dabei muss das dann immer noch alles funktionieren und ich meine, immerhin gibt's da draußen kein Wasser, ne, da gibt's keine Eiszapfen, das ist ja schon mal was, aber
das wär's noch, ne.
Das ist faszinierend. Nun ja, Lebensdauer haben wir schon gesagt.
Haben wir drüber geredet?
Hast du den Blueprint gesehen?
Ich schaue ihn mir gerade an, nachdem du ihn mir geschickt hast. Das ist doch mal.
Also es ist folgendes. Es gibt einen Blueprint. Da siehst du das James Webb von der Seite.
Ja.
So eine technische Zeichnung quasi mit einer Legende, mit was weiß ich. Wenn du da mal reinzoomst, das Ding ist riesig. Also das hat siebeneinhalbtausend Pixel.
Das ist aber auch so NASA-Style. Ne? Immer wenn die irgendwas veröffentlichen die verdammt große Bilder, damit du mal richtig reinzoomen kannst.
Ja. Pass auf, das ist ein Movie-Prop. Dieses Ding ist ein Movie-Prop. Wenn du dir mal die Texte anschaust,
sagen,
die da sind.
Unless otherwise specified. Integra nec magna vitae risus bibendum dabibus ad ac ex. Nunc vitae quam eo eros maximus porta. Das ist ein Lorem Ipsum.
Das ist ein Lorem Ipsum im Prinzip. Und zwar haben die dafür irgendwas.
Was krass, was quasi, sed velit venetatis. Super. Boah, ist das cool. Dann hast du unten diesen Hauptkörper, also dieses große Ding, das ist Lacinia enim.
Das ist super. Das ist ein Movie-Prop für eine Dokumentation oder irgendwas, wurde das quasi von der NASA gemacht.
Ja.
Und dann haben sie sich entschieden, nö, das können wir eigentlich auch veröffentlichen. Ich habe mir das Ding jetzt runtergeladen und hab's mir von einem Druckservice, so ein Bauzeichnungsdruckservice, so ein Architektendruckservice, Plot-Service, habe ich mir das jetzt auf 80 mal 1,20 Meter ausplotten lassen.
Ja, geil.
Das auch kommt schön, jetzt hier an die Wand.
Schön die langen Stäbe, die vorne, also den wie heißt das denn hier? Also der, du hast den Spiegel, was ist wie das Ding, was gegenüber vom Spiegel
hängt? Der Tripod. Hängt?
Ja.
Der zweite Spiegel, der Sekundärspiegel.
Achso, der Sekundärspiegel, genau, der kleine. Und die langen Dinger, die das halten, heißen Odio Maximus Semper. Super. Das ist wirklich witzig.
Das ist spaßig,
Odio
oder?
Odio Maximus Semper. Sir, der Odio Maximus Semper ist gestört. Super.
Na, und die heißen ja nicht so. Das ist ein Prop. Da hat sich jemand echt Spaß gemacht damit.
Table of Contempt. Vestibulum et ante set dolor dictum imperdiet commodo.
Kannst du das übersetzen?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich bin auch nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher, dass das übersetzbar
ich nicht,
ist.
Ich glaube nicht, dass das echtes Latein ist.
Vestibulum gibt sicherlich it, weiß ich nicht mehr vor, aber vor aber Schmerz.
Also Latein
vor aber Schmerz ich, gesagt. Ist zu lange
her. Ich habe mir das jedenfalls bei Repro Online habe ich mir das drucken lassen.
Ja, was kostet sowas?
Der Druck ist günstig, 2 Euro oder so.
Das Kaschieren kostet 1000, ne?
Das ist so Bauzeichnungspapier, das ist auch wirklich nur so, also das ist kein tolles Papier und das lassen die auf ihrem großen Tintenstrahlplotter raus und fertig. Mhm. Der Rollenversand, das hat mich 15 Euro gekostet oder so.
Okay.
Also auch nicht dramatisch teuer. Und für so ein Ding, das hänge ich mir jetzt hier irgendwie an die Türe oder so. Ja.
Ja, cool.
Das ist super geil. Also so viel zum Thema, wie viel Nerd ist der Chris? Warte, das letzte ist noch ein XKCD Comic.
Ja.
über das James Webb und den Sonnenschild. Ne, da ist ja dieser fünfschichtige Sonnenschild aus 5 Folien, die gespannt sind und die dann tatsächlich die Temperatur auf der sonnengewandten Seite gut abschirmen vom Rest, dass das wirklich so ein paar hundert Grad kälter ist.
Okay, jetzt habe ich den Witz verstanden. Okay. In Wahrheit ist James Webb ein riesiger Blitz, der das gesamte Universum beleuchtet. Und das nach hinten hin abschirmt, damit wir auf der Erde nicht so viel davon abkriegen.
Richtig. The purpose of the JWST Sunshield is to protect the sun and the earth from the telescope's powerful flash.
Super.
Fand ich.
Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Denke ich dann immer, okay, ich bin dumm.
Ich weiß nicht. Aber der das macht, oh Gott, Namen vergessen.
Randall Monroe.
Richtig, der hat auf jeden Fall. Nun ja, ich habe noch ein Titbit, bevor wir dann in Fragen und Bilder schauen übergehen können.
Mehr Fotoneuigkeiten gibt's nicht, auch keine Produkte und nix, nee.
Nee, aber
die haben alle, das geht zu Ende, die Branche geht zu Ende. Das ist echt, ja, so. Das wird immer weniger. Wenn ich mir so überlege, so vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, wie viel, also auch so Kuriositäten und Neuigkeiten und so du da noch zu erzählen hast. Und das wird immer weniger. Das ist echt krass.
Du, ich merke es ganz konkret, dass bei uns bei Happy Shooting gerade die Sponsoren zurückfahren.
Ja.
Ne? Da geht gerade
eine Branche zu Ende, ne? So ein bisschen.
Die ändert sich stark. Ich meine, die Smartphones übernehmen, das ist ganz klar, ne?
Ja, aber
geht
das
natürlich
ist
weniger ins Fotozubehör bei den Leuten und so weiter.
Genau, und ist halt am Ende vielleicht so ein bisschen wie, ja, die Textilbranche in Deutschland, die irgendwann auch weg war und wo es auch nur noch einige wenige Hersteller gibt, die dann im Zweifelsfall auch eher dem Luxussegment angehören. Und den Rest kaufst du halt irgendwie Fast Fashion, so wie wir Fast Foto im Smartphone haben, ja.
Ja.
Interessant.
Mal schauen, wo das noch hingeht.
Ja, ich bin auch nicht sehr gespannt. Wir sind live
dabei. Nicht toll gerade. Nicht toll, was da alles gerade so geht.
Warum? Also abgesehen davon, dass ihr natürlich dann da bei Happy Shooting letztendlich auch Einkommen verliert. Warum ist das nicht toll?
Naja, was heißt nicht toll? Es ist für die Fotografie ist es toll, weil es macht die natürlich zugänglicher.
Ja.
Es macht den Einstieg in die Fotografie natürlich einfacher für die Leute. Insofern kommen mehr Leute mit dem Thema in Berührung und das ist erstmal super geil. Aber ich sag mal so, je weniger das Thema Technik an der Stelle zentral ist, desto weniger wollen die Leute das auch lernen.
Ja, ah, okay, also dann, und davon lebst du da. Ja, okay.
Und davon lebe ich. Ja. Das wird für mich existenzbedrohend, früher oder später.
Absolut.
Ja. Und das
war mir klar. Toll. Ich dachte, das wäre so, insgesamt wäre das nicht wünschenswert.
Naja, was heißt wünschenswert? Ich meine, irgendwie ist natürlich Skill, also Fähigkeiten, die du dir erarbeitet hast über eine Sache, ist natürlich ein wichtiges Thema. Skill ist für deine persönliche Entwicklung wichtig, also einfach für dein Wohlgefühl, neue Dinge zu lernen. Also für mich ist das geiler als alles andere, wenn ich was Neues gelernt habe, wenn ich eine neue Fähigkeit mir erarbeitet habe. Das gibt sehr viel Zufriedenheit. Und ich denke so in einer, also viele Sachen, die ich mir nicht mehr erarbeiten muss, sind dann halt auch einfach nicht so viel wert, so gefühlt.
Naja,
oder klinge ich jetzt wie so ein Boomer?
Nee, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich kann das wirklich absolut nachvollziehen. Ich meine, das ist ja letztlich die Gefahr, die wir Freien eigentlich immer im Nacken sitzen haben, ne? Dass unser Skillset auf einmal nicht mehr attraktiv genug ist, für Einzelne oder auch für den ganzen Markt, für genügend Leute, dass wir unseren Lebensunterhalt damit verdienen können. Das ist ja, das kenne ich ja, diese prinzipielle Sorge. Aber was halt auch sein kann, ist, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das zwar kurzfristig eine Erschütterung ist, aber mittel- und langfristig vielleicht dann eben doch wieder ein Markt entsteht, weil es immer genügend Menschen geben wird, die sich von den Smartphone-Knipsern abheben wollen.
Ja, und das ist klar. Ne? Und es gibt,
die Frage ist halt, wie mittel oder wie lang ist langfristig? Ne?
Kann man abpuffern? Ne?
Genau, kann halt sein, dass es 15 Jahre dauert, bis das Luxussegment so groß geworden ist, dass, Mensch, da gab's doch den Chris Marquardt, der kann uns das doch mal erklären hier. Ne?
Ja. Es gibt natürlich auch Bereiche, die durch ein Smartphone nicht abgedeckt werden. Und da sind natürlich immer noch die Klassiker, ne, Komposition, den künstlerischen Teil des Ganzen, das Timing und so weiter. Also du hast ganz viele Dinge, die noch so gute Technik erstmal nicht abbilden wird und das auch erstmal nicht kann. Also die beste AI wird erstmal nicht kreativ arbeiten.
Ja.
Da kannst du zwar den Anschein von Kreativität damit
klar,
unterbringen.
Poke und Zeug, ja.
Ja, aber den eigentlichen, wie lerne ich denn jetzt, was aus diesem Bildausschnitt, den ich vor mir habe, wie am besten komponiert wird, um den größten Impact zu haben bei der Zielgruppe, die ich anvisiere, das kann heute noch nix. Und so positiv ich der AI-Entwicklung auch gegenüberstehe, und das tue ich,
ja,
das wird noch sehr, sehr lange dauern. Also der Bereich ist ganz sicher nicht in Gefahr, 100%. Aber dieses, wie mache ich jetzt Belichtung richtig und wie schaffe ich einen guten Weißabgleich? Die Dinger werden halt immer besser und das musste keinem mehr beibringen oder vielen nicht beibringen. Es sei denn, die Leute wollen tatsächlich die volle Kontrolle, die natürlich künstlerisch auch wieder sinnvoll ist und die Tools können es halt, ich sag mal, die 80%-Regel. Die greift halt, ne? Also die Tools können es, so 80%, und das ist für die meisten genug. Und die letzten 20%, das ist jetzt so der Bereich, in dem es noch sehr interessant ist, ja.
Hast du, wie alt bist du jetzt?
52.
Ja, wie ich. Hast du einen Plan B? Ich weiß, es hat jetzt nicht viel mit Fotografie, doch hat es zu tun. Weil, ja, hast du einen Plan B?
Ja, so ein bisschen, aber okay. nicht so jetzt, ich sattel jetzt um. Das nicht.
Ne? Ja, hätte ich auch nicht.
Ja. Also so richtig jetzt so was Fertiges, was ich aus der Tasche ziehen könnte, habe ich nicht.
Nee, habe ich auch nicht. Bei mir ist es halt so, ich mutmaße einfach so vor mich hin, dass das Einzige, was mich auf dem Weg in die Rente aufhalten kann, meine Stimme ist, wenn die nicht mehr funktioniert. Und dafür habe ich halt eine Versicherung, wo dann jetzt auch nicht irgendwie, da fallen halt, also wenn ich berufsunfähig werde, habe ich halt 1200 Euro im Monat aus dieser Versicherung. Aber das ist halt wenigstens ist darüber im Kopf, um was zu essen. So,
ne? Ach, und die ist spezifisch auf Stimme bei dir?
Nee, die ist nicht, nee, das ist BU. Das ist Berufsunfähigkeit.
Interessant. Ja, weil ich habe das ja auch mal geguckt und da ich mich so breit aufgestellt habe, hat da quasi nichts gegriffen.
Ach so, nee, das ist, das war früher mal so. Das gab so eine, wie hieß das denn? Das gab so eine Klausel, berühmte Geschichte, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so passiert ist oder ob das nur eine Wandersage war. Chirurg kann seine Hände nicht mehr benutzen und die Versicherung hat aber gesagt, naja, sie können ja als Gutachter arbeiten. Und diese Klausel gibt's aber wohl nicht mehr in diesen Verträgen, sagte damals der Versicherungsmakler. Und da habe ich dann, und es war spottbillig, die abzuschließen. Also ich habe die, witzigerweise, kurz vor Beginn der Corona-Pandemie habe ich diese Versicherung abgeschlossen.
Yay!
Beziehungsweise mit Beginn der Corona-Pandemie, am letzten Tag, an dem man als damals habe ich noch beim RBB gearbeitet, ich mache ja noch Podcasts, aber damals habe ich halt noch beim RBB gearbeitet in Potsdam. Und einen Tag später durften die Potsdamer nicht mehr in Berlin in den Sender und die Berliner nicht mehr in Potsdam in den Sender, um ja praktisch das Infektionsgeschehen nicht zu vermischen, falls irgendeins da ist. Und ja, ich habe wirklich am letzten Tag war ich zum Beratungsgespräch und habe das Ding abgeschlossen. Ja, boah. Das ist im Moment mein Plan B. Jetzt kann es mir natürlich genauso passieren oder uns, dass der Zeitgeist über Menschen, die in Mikrofone sprechen, hinweggeht. Ne? Oder über Männerstimmen, die in Mikrofone sprechen, hinweggeht oder so. Und dann bräuchte ich auch einen Plan B, den hätte ich auch, aber auch nicht leicht aktivierbar. Ich steig schnell um.
Ach, ich bin da relativ fatalistisch.
Ich verkaufe einfach meinen Bus und hol mir einen Hotdog-Stand.
Zum Beispiel, oder was weiß ich.
Früher war das wirklich mein Plan B. Als ich noch in Frankfurt gearbeitet habe, habe ich gesagt, okay, wenn das alles schief geht, verkaufe ich alles, was ich besitze, nehme meine Ersparnisse, dann kaufe ich mir so einen Hotdog-Stand, also hier so ein New York Hotdog-Stand halt und stelle mich damit in Frankfurt unten ins Bankenviertel und verkaufe einfach Hotdogs, damit diese ganzen subalternen Chargen, die da drohnengleich in diesen Bankentürmen arbeiten, sich mal ein bisschen fühlen können wie bei Ally McBeal. Das geil. Geschäftsmodell 1A. Keine Ahnung, ob es geklappt hätte.
Ja, du, ich bin da relativ fatalistisch, weiß nicht. Das kommt, wie es kommt, und die Pläne. Manchmal, bei mir eigentlich fast immer in meinem Leben, es muss halt irgendwo eine Türe zugehen, damit eine andere aufgehen kann.
Verstehe.
Und ich bin aufgewachsen mit sehr viel Selbstvertrauen, was das angeht. Und sehr viel.
Okay, super.
Also dieses Märchen, ne, am Ende kommt, wird's gut.
Das hat immer Joti
irgendwo sehr tief drin, und also deshalb, ich kann dann trotzdem noch gut schlafen, selbst wenn mal irgendwie eine Durststrecke kommt, weil es hat sich bisher immer irgendwie was ergeben. Insofern.
Ja, das ist gut. Bei mir ist es halt genau andersrum, ne? Also ich habe diese Zuversicht habe ich halt überhaupt nicht. Also die habe ich wirklich gar nicht, ne? Also ich, das ist zumal bei mir auch nie eine Tür zugehen musste, damit eine Tür aufgeht, sondern ich immer eine offene Tür gesehen habe und gedacht, oh, da ist auch interessant, da laufe ich mal durch, während die andere Tür aber noch gar nicht zu war.
Also nee, bei mir war das schon so manchmal dieses, dass ich dann in der Luft hänge. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, und das kommt jetzt wieder, ganz sicher sogar.
Ja.
Und ich meine, ich sag mal, die hier schöne Plattform. Also falls ihr interessante Videoprojekte habt zu bearbeiten oder sowas, ich bin zu jeder Schandtat bereit.
Ja klar, ja.
Das auf jeden Fall. Oder einen schicken Sponsor für einen Fotopodcast zum Beispiel.
Nee, in der Luft hängen? Nee, das ist meine größte Angst tatsächlich, in der Luft zu hängen.
Naja, aber dafür musst du ja, genau für solche Sachen musst du ja als Selbstständiger dann halt auch ein paar kleine Rücklagen machen.
Hab ich.
Die zumindest mal ein halbes Jahr über Wasser halten.
Hab ich. Aber je länger mich die Rücklagen über Wasser halten müssen, desto weniger habe ich, wenn ich alt bin, ne? Also, ja. Darum versuche ich halt mein Leben lang schon die schlechten Zeiten zu verhindern, für die ich die Rücklagen sammle.
Oh, ich auch.
Und überarbeite mich darüber aber, ne? Weil das ist irgendwie, also ich meine, ich habe, seit die mich beim Radio gefeuert haben, arbeite ich einfach, habe ich 8 Tage mehr Zeit im Monat, und ich habe trotzdem gefühlt nicht mehr Zeit, als ich vorher hatte. Das heißt, ich habe das irgendwie alles in viel mehr Arbeit, also im Grunde die zweifache Arbeit in die gleiche Zeit gestopft und so. Und das einfach nur aus letztendlich Angst davor, gar nichts zu haben. Und sei es nur für ein paar Monate. Ja finde ich gut, wenn du so zuversichtlich, finde ich super. Würde ich auch gern können.
Ja, es ist nicht immer, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe ohne mich damit sehr zu beschäftigt zu haben, habe ich, glaube ich, so ein bisschen den Stoiker in mir drin.
Super. Ja, super. Ja,
wir werden sehen. Ich habe gestern noch ein James Webb Tidbit gefunden.
Oh, ja.
Und zwar gibt es im Johnson Space Center in den USA eine große Cryogenic Vacuum Chamber. Also eine ganz große, wo man so richtig so Satelliten reintun kann, eine Kühlkammer, die ein riesen, wie ja 10 Meter hohe Türe hat oder so, eine riesen runde Türe hat. Und da kommt dann eben so zum Beispiel auch James Webb rein, und das wird da drin tiefgekühlt unter Vakuum, und dann wird's geschüttelt, und dann gucken wir mal, was passiert, ne, das zum Testen. Und ich sehe diese Türe.
Ich komme da nicht drüber. Ich komme nicht drüber über die Forschung. Ja, und dann wird's gerüttelt. Oh, und dann fällt was ab.
Das haben die ja tatsächlich auch so gehabt.
Ja, das ist aber doch, das ist doch eine Katastrophe. Das ist das einzige Ding, was sie haben. Ja, naja.
Egal, auf jeden Fall ist diese große Türe, ist eine sehr ikonische Türe, weil die habe ich gesehen und dachte mir, scheiße, die kennste. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, und ich als Kind der 80er war damals sehr beeindruckt von zwei Filmen. Der eine hieß Westworld, ist die Basis für die aktuelle Serie, 1973, Yul Brynner
hieß er, genau.
Und das hatte ein Sequel, und zwar Future World. Der war lange nicht so gut, aber trotzdem für mich damals so 1976 als kleiner Stöpsel, lief abends im Fernsehen, meine Eltern waren nicht da, ich habe den heimlich geguckt, und der hat mich schwer beeindruckt. Und in diesem Film kommt diese Türe vor. Dieses große, runde Ding ist da ein Drehort. Also
wie muss das jetzt mal abgesehen von dir, aber wie muss das auch auf die Menschen damals gewirkt haben? Also heute ist es ja fast trivial, solche Dinge zu sehen für uns, weil ne, wir sehen jeden zweiten Tag fliegen Sachen in den Weltraum und so. Aber damals war das halt noch völlig neu. 1969 erst war die Mondlandung.
Ja, ja, aber damals hatten sie natürlich auch, also diese große Kühlvakuumkammer, die wurde schon in den 60ern wohl gebaut. Mhm. Und die hat halt tatsächlich, wenn man auf IMDb guckt, da kann man nach Drehorten gucken, ist die tatsächlich in diversen Serien und Filmen, wurde genau diese Türe, genau dieser Raum verarbeitet.
Super.
Wo dann da Leute rein und rauslatschen, die im Vergleich zu dieser Türe sehr klein aussehen. Und ich dachte nämlich, dann habe ich geguckt und der Trailer von Westworld, der also im auf YouTube liegt zum Beispiel, der Trailer von Future World, ein Wort übrigens, da ist das halt drin, dieses Ding. Und das hat damals, als ich kleiner Stöpsel war, hat mich das so beeindruckt und dieses Bild, dieses Visual ist so in meinem Kopf geblieben, dass ich, als ich das jetzt gesehen habe, sofort sagte, kennste, Mensch, wo kommt das her? Und hab mich auch noch dran erinnert.
Ist ja auch ganz witzig, ne? Ich überlege gerade, ob ich sowas hätte. Wahrscheinlich habe ich das erst, wenn es dann tatsächlich kommt, ne?
Ja. Genau, ja. Genau. Du siehst in diesen alten Bildern, also in diesem Future World, siehst du noch, das ist da an den Seiten noch nicht verkleidet. Da ist also noch hier das ganze Rohrgebimsel ist da noch zu sehen und so. Das ist dann in den neueren Bildern, siehst du dann auf der Tür ein riesen NASA-Logo und rechts und links ist irgendwie so, sind so Verkleidungen davor, dass man das Plumbing nicht mehr sieht. Aber Ist doch abgefahren.
Da muss ich mal mein Gehirn drauf untersuchen, beziehungsweise mal drauf achten, was mein ikonisches Gedächtnis ausspuckt, wenn ich irgendwas gucke.
Ich habe auch irgendwie in meinem Kopf immer so eine Melodie gehabt und habe über Jahre nicht gewusst, was das ist, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass das I Do von den Beatles war. Und das war so, das kam halt raus, als ich klein war. Und das hat sich so bei mir so eingefressen, dass diese Melodie immer da war, komischerweise. Über zig Jahre, ohne dass ich wusste, was es ist.
Ich bin gespannt. Das finde ich jetzt gruselig. Nicht, dass man dann irgendwie so eine Gruselmelodie auf einmal, weil irgendwie man als Kind mal traumatisiert wurde. Aber ja. Wo waren wir?
James Webb ist ab hiermit James abschließend ist besprochen. Ist hiermit weg. Abgefahrene Kiste, abgefahrene Technik, abgefahrene Kameras, Ich meine, diese Konstruktion von diesem James Webb, das ist wie so, wenn du dir heute so, was man als Russentonne bezeichnet, kaufst, ne? Mhm. Also so ein Objektiv, so ein Spiegelteleskop-Objektiv quasi mit 500 oder 1000 Millimetern und Fixerblende 8. Was übrigens auch James Webb, nur noch ganz zum Abschluss, so eine Konstruktion hat, ne, das macht auch donutförmige Bilder. Also den Bokeh, den das macht, der ist dann auch so ringförmig, wie bei den anderen Russentonnen.
Hat James Webb eigentlich eine Brennweite und eine Blende oder ist das außer Konkurrenz?
Ja. Aber frag mich nicht. Das sind ja so Bogenminuten, die da der Bildwinkel irgendwie dargestellt wird. Aber don't ask me.
Okay.
Egal.
Bilderschau.
Jetzt darfst du dir raussuchen, Bilderschau oder fragen. Wir haben heute keine sichtbare Bilderschau mit YouTube und so, weil ich hier gerade wegen eines technischen Problems.
Mal, vielleicht haben wir ja Glück.
Arbeite.
All Rights Reserved kann ich leider nicht runterladen und in den Stream schmeißen, in den Podcast werfen, sonst hätte ich die da dargestellt. Vielleicht schaffe ich es mal. Vielleicht ich schick mal gucken, ob ich die Fotografen und Fotografinnen kontaktiert kriege. Dann packe ich die einfach mal ins MP3, also ins
Fall rein. Ist das mittlerweile der Default auf Flickr? All Rights Reserved?
Kann gut sein. Ich meine sogar auch, dass ich All Rights Reserved hätte. Ich weiß es gar nicht genau.
Aber du darfst sie verlinken.
Ja, verlinken darf ich sie, aber das lohnt ja nicht. Du willst sie ja sehen, während du es hörst. Und dann ist natürlich schön, wenn ein Blick auf dein Smartphone, ein Blick in deinen Podcatcher dieses Bild wenigstens in klein
aufgelöst. Ja, aber mach's in die Shownotes die Links, dann können die Leute sich die aufrufen und sie dann parallel angucken.
Genau.
Weil ich find da wieder ganz cooles Zeug dabei. Also das erste Bild ist von Friederike und Titel Bank für Kirche und Diakonie.
Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt.
Offensichtlich. Es ist ein Bild von einem Gebäude, und zwar ist das ein gebogenes Gebäude, also das ist so ein konkaves Gebäude, auf die konkave Seite des Gebäudes, das Foto, das ist ein Innenhof in irgendeiner Form. Interessanterweise hat das Gebäude unten, sehe ich gerade, ein Fenster mit einer Kirchenorgel dahinter.
Genau, ein Erker, also so ein Wintergarten mit einer Kirchenorgel. Ja.
Was zu dieser hübschen, Anführungszeichen, hübschen 70er-Jahre-Architektur so gar nicht passt irgendwie.
Ist das 70er Jahre? Mich erinnert das stark an den ans Flughafen.
Das ist nicht mehr 60er.
Mich erinnert das ans Flughafengebäude hier in Tempelhof. Könnte allerdings auch an der Wölbung liegen.
Ist egal, ist auf jeden Fall irgendwie seltsam, also die Architektur ist auf jeden Fall alles andere als modern. Hier,
in den Kommentaren zum Foto, in den 80ern gebaut worden.
80er, dann früher 80er wahrscheinlich. Egal. Was ich bemerke.
Entschuldige bitte. Kommentar unterm Foto. In den 80ern gebaut worden. Ich habe jede einzelne Fensterscheibe für die oberen Stockwerke die Treppe raufgeschleppt. War das eine Scheißbaustelle?
Geil.
Super.
Geil. Ja. Zum Foto. Wir haben, also das, was ich an diesem Foto bemerkenswert finde, ist weniger der Inhalt, obwohl das auch schon so ein bisschen Zeitdokument ist, sondern das Licht. Das ist ein schönes Abendlicht,
oder?
Du siehst diese unglaublich goldene Wärme, schöne Schatten, interessantes Licht einfach. Und das ist so dieses Golden Light. Und das ist ein gutes Exemplar. Nur schade, dass dann halt kein hübsches Gebäude dahin fotografiert wird. Aber ich find's vom Licht her schön. Also das ist dieses Licht, bei dem man gerne rausfotografieren gehen sollte, weil fast alles, was man da vor der Linse bekommt, in irgendeiner Form schön aussieht.
Ist das, dieses Golden Light, ist das was sich berechnen lässt? Nee, ne? Hängt auch immer von der Bewölkung ab, weil Blue Hour zeigt mir ja mittlerweile auch mein Smartphone an.
Ja, aber auch da musst du dann nochmal den örtlichen Gegebenheiten irgendwie hinterhergehen, weil du anderen Dunst in der Luft hast oder irgendwie anderes Kunstlicht und so weiter. Golden Hour, man sagt so typischerweise die letzten 2 Stunden vor Sonnenuntergang oder nach Sonnenaufgang. Das gilt aber nur für unsere Breiten. Ich hatte ja mal das erste Mal, dass ich so in richtig nördlichen Breiten war, in Island, habe ich dann einen Workshop gehalten, bin dann da tatsächlich irgendwie 2 Tage vorher angekommen, damit auch ganz sicher nichts schief geht und ich da die Lage nochmal checken kann, und bin dann losgegangen an einem Abend, so rausgeguckt und gesagt, oh, hier ist schön warmes Licht, das ist toll, dass mich da mal fotografisch was draus machen. Bin in Reykjavik auf die Tour gegangen, zu Fuß, und hatte so im Hinterkopf, naja, halbe Stunde hast du noch, ne, dann ist Sonne weg.
Zack.
Zweieinhalb Stunden später war die Sonne immer noch genau da, wo sie vorher war. Ach ja,
natürlich.
Das war einfach alles so unglaublich in die Länge gezogen.
Ja klar, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in meinem Leben in Äquatornähe war und nur mal aufs Klo gegangen bin und wieder kam und es war dunkel. Also genau, das ist halt genau der andere Effekt, ja klar.
Das nächste, wo ich am Äquator war, war Äthiopien, das sind so bei 11 Grad ungefähr, und da war tatsächlich fast pünktlich morgens um 6, bing, 5 Minuten Licht an, und abends um 6, bing, 5 Minuten und Licht aus. Das ist faszinierend. Auf jeden Fall war das so, also in unseren Breiten sagt man so 1,5-2 Stunden um die Sonnenaufuntergänge rum, und dann passt das schon. Und je tiefer, desto wärmer, weil da muss die Sonne ja durch ganz viel Atmosphäre durch, und da wird ganz viel Blau weggefiltert.
Das nächste Foto ist völlig geiles Bild.
Das ist ein abgefahrenes Bild. Also von Schoner
völlig geiles Bild.
Morgenspaziergang, das ist ein
Bodennebel.
Bodennebel, genau.
Bodennebel, eine Frau führt ihren Hund spazieren, im Hintergrund symmetrisch 2 Hochhäuser, allerdings jetzt nicht so richtig hoch, sondern eher so 11 Geschosser, wenn überhaupt. Und zwischen denen steht die Sonne und scheint genau in die Linse. Aber warum ist das so orange?
Naja, es ist natürlich faszinierend. Also die Sonne kommt von hinten. Das heißt, der Nebel, der Bodennebel, wird natürlich durch die Sonne schon mal schön angeleuchtet. Und der Rest drumherum ist dann Silhouette.
Die kommt nicht von hinten, die kommt also von vorne.
Von hinter dem Subjekt.
Ach so, so.
Also von vorne, nee, du hast, Entschuldigung, ist natürlich wieder Frage des Referenzkoordinatenkreuzes. Ne?
Ja,
aber also die Sonne scheint in die Linse. Ja. So, du hast also die Sonne mit im Bild. Und deshalb ist natürlich alles, was auf dem Bild ist, von der Sonne von hinten angeschienen. Und deshalb hast du einen harten Kontrast vorne, hinten. Ich möchte behaupten, dass dieses Bild schon noch etwas Arbeit gesehen hat.
Ja.
Also was vielleicht sogar noch ein bisschen Anwärmung gesehen hat, möglicherweise ein bisschen.
Sonst wäre der Himmel nicht so orange, ne?
Ja, so früh morgens, das geht schon.
Okay.
Aber trotzdem, also ich denke, dass was ich auch wahrscheinlich genauso mit dem Bild gemacht hätte. Ich hätte da an den Kontrasten gespielt, ich hätte es ein bisschen aufgeräumt, ich hätte vielleicht den Nebel noch ein bisschen hervorgehoben und die Figur, die vorne mit dem Hund geht, eher so schlurft. Das ist interessant. Da hätte ich möglicherweise noch einen anderen. Ja, ich weiß es nicht. Du hast ja so Gehzyklen. Also wenn du jetzt mit Dauerfeuer oder wenn du da so, ein Video machen würdest, okay, die Person geht und Person hat ja dann mehrere Stellen in diesem Gehzyklus, wo sie mal so aussieht. Mhm. Obwohl das passt schon, denke ich. Und ja, aber es ist
ja, es sieht halt auch so ein bisschen
monochrom, ne?
Ja, letztlich ja. Ja, stimmt. Und ich finde die ganze Körperhaltung sieht auch so ein bisschen resigniert aus, so jetzt bin ich wieder mit dem Hund raus.
Das kann schon sein. Das wirkt so ein bisschen, ne? Das wirkt so weniger den Kopf oben, sondern mehr genau. So, scheiße, so früh morgens und kalt und bäh.
Super.
Ja, aber also die Stilisierung des Bildes durch die sehr deutliche Einfarbigkeit quasi, die wirkt natürlich, die macht natürlich was. Ich bin mir sicher, dass das aus der Kamera schon noch ein bisschen neutraler rausgefallen ist. Die Kamera versucht ja dann Weißabgleich irgendwie Richtung neutral zu tun. Nun ja, ist ein cooles Bild.
Ja.
Next. Und das dritte.
Das ist das Wolkenkratzerbild.
Ganz genau. Jürgen Adler hat ein Lunch atop the Death Star gemacht. Man kennt dieses schwarz-weiße Super. Bild von den New Yorker Arbeitern, die auf dem Doppel-T-Träger da sitzen, am Wolkenkratzer oben und ihr Lunch zu sich nehmen. Und da hat jemand mit Lego-Figuren und Darth Vader zwischendrin und lauter Stormtroopers irgendwie nachgestellt.
Und haben die denn auch, die haben auch Kaffeetasse in der Hand und der eine hat so eine Hähnchenkeule in der Hand.
Genau.
Darth Vader hat eine Wurst in der Hand.
Und das Ganze natürlich auch schwarz-weiß und so. Das ist
super.
Ich musste sehr lachen, genau wie du.
Absolut. Das war super. Das
ist klasse. Also, super Idee. Sehr schön. Das Originalbild ist übrigens hochgradig gestellt gewesen.
Ja, klar.
Da gibt es sogar mittlerweile so Dokumentationen drüber, wie das auch gar nicht so super gefährlich gewesen sein soll, weil da drunter, glaube ich, schon fertig gebaut war. Also sie wären nicht irgendwie in den Tod gestürzt, sondern ein halbes Stockwerk runter oder so.
Ja, hätte ich mir auch schwer vorstellen können, dass das ein Schnappschuss war. Mhm. Also weil da wird jetzt auch nicht gerade aus Versehen so einer der Bauarbeiter, die das Ding da hochgezogen haben, eine Kamera dabei gehabt haben, die ein so gutes Foto in diesem Moment schießt.
Nee.
Also so Schnappschießerei war da nicht.
Vor allem genau, Schnappschießen war nicht, du musstest da die Kamera aufbauen und so weiter. Aber trotzdem ikonisch, also das ist jetzt eine Persiflage auf ein ikonisches Bild, sehr schön.
Super.
Das waren die Bilder. Und wer Bilder hat und sie hier gerne gezeigt haben möchte, besprochen haben möchte, du hast einen Link in den Shownotes dafür.
Genau. Kommen wir zu den Fragen. Wer Fragen einreichen will, ich habe einen Link in den Shownotes dafür. Das sind gar nicht mehr so viele, ne? Oder? Habe ich jetzt schon? Ja, ich habe sehr schnell gescrollt. Sind so
20 Stück sind.
Ja, da kriegen wir noch ein bisschen was.
Aber passen noch ein paar rein, also Fragen?
Ja, klar, sonst müssen wir sofort mit der Sendung aufhören, wenn es keine Fragen mehr gibt. Die erste kommt von Mino und der oder die schreibt: Hallo ihr beiden, habt ihr eine Meinung zu KI-basierten Kameraauslösern wie Arsenal? Ich bin seit kurzer Zeit in einer kleinen Fotocommunity und dort ist das gerade ein heißes Thema. Vor allem zum Fotografieren von Blitzen, Sportereignissen und so weiter sollen die total super sein. Aha.
Also, wovon redet Mino? Es gibt, ich kenne allerdings auch nur das Arsenal-Ding, das ist vor Jahren mal durch Kickstarter, glaube ich, gegangen und ist dann auch gefundet worden. Und überfundet worden, weil die Leute da sehr, sehr auf das Versprechen abgegangen seien, dass das Ding alles besser macht. Ne, das ist so eine klassische.
Entschuldigung.
Das ist eine klassische Silver Bullet, ne? Ich möchte irgendwie mein Lack of Skill möchte ich gerne durch eine Automatik ersetzen, die alles super macht. Und was macht dieses Ding? Naja, es flanscht an die Kamera an, es liest quasi Bilder aus durch den Live-View und analysiert die und versucht dann da in irgendeiner Form schlau die Kamera einzustellen, dass sie alles richtig
macht. Ah, damit kann ich dann mein Street-Foto machen. Ich suche mir einfach einen geilen Hintergrund, stell die Kamera dahin, mach diesen automatischen Auslöser drauf und geh einen Kaffee trinken. Irgendwann komme ich wieder und das hat jedes Mal ein Foto gemacht, wenn jemand durchs Bild gelaufen ist.
Es drückt nicht für dich auf den Knopf, sondern es stellt dann Belichtung, okay. ISO, Blende und so weiter richtig ein. Mehr kann es auch nicht tun. Ja, das ist jetzt das Problem. Das kann halt die drei Faktoren, die du hast, kann es beeinflussen, also Blende, ISO, Belichtungszeit und vielleicht kann es noch irgendwie auf Schwarz-Weiß umstellen und sonst was, keine Ahnung, also vielleicht kann es auch noch ein bisschen Stacking machen und Belichtungsreihe und so weiter, aber letztendlich hat es nicht viele Möglichkeiten, da ist ja kein motorbetriebener Kopf auf dem Stativ, der dann noch an die richtige Stelle pannt und dann noch ein motorbetriebenes Zoom, was dann noch den richtigen Ausschnitt und so, das macht das natürlich nicht.
Es gibt ein Arsenal 2, hast du das zuletzt mal angeguckt? Das scheint ein bisschen mehr zu können mittlerweile.
Ja, nee, habe ich mir nicht
angeguckt. Panorama-Gedöns?
Ja, okay, dann wird das die Kamera beim Bewegen, ja, hyperfokal ist auch so ein Buzzword da.
Ja. Ist egal. Ich lese gerade die Buzzwords, also ich lese gerade diese Buzzword-Cloud. Coma, Subject Profile, Signal to Noise, Depth Map.
Mhm. Ich mach mal die Seite auf.
Mhm. Texture Analysis.
Also es wird viel versprochen.
Mhm.
Und da ist dann vielleicht auch noch so ein bisschen HDR-Processing mit drin, damit die Nachtbilder vom Himmel toller werden und so weiter. Pre-Order-Preis $199, Retail-Preis $250.
Ich frage mich da nur, sollten diese Sachen nicht eigentlich alle in die Kameras eingebaut sein?
Naja, wenn du ein Smartphone nimmst, dann hast du viel davon schon eingebaut. Das ist ja der Witz. Also die technischen Skills, die du dir im Normalfall über einen Fotoworkshop oder viel YouTube-Konsum und so weiter und viel Probieren erwirbst, die versucht es dir abzunehmen.
Mhm.
Also Silver Bullet. Aber natürlich wird es dir nie abnehmen, wohin du die Kamera zeigst, zu welchem Augenblick du auslöst, wenn du Menschen fotografierst, wie du mit diesen Menschen umgehst, damit die dann auch einen geilen Ausdruck vor der Kamera haben und nicht irgendwie wie ein Reh in die Scheinwerfer gucken.
Ich kann dir sagen, wofür das gut ist. Und das ist direkt die Überleitung zur nächsten Frage. Das ist gut für so Bilder, wie Peter Lick die macht.
Also, man hört meine KI-Auslöser-Skepsis durch und dann reden wir mal über Peter Lick. Der Maru schreibt uns nämlich.
Super. Diesmal. Ihr hattet jetzt schon zweimal über Peter Lick gesprochen und jedes Mal musste ich herrlich lachen. Macht doch bitte einfach mal eine Bilderschausendung mit den Bildern von Peter Lick. Ich glaube, das wäre total fantastisch. Ich glaube, da
hättest du viel Schmerzen dabei.
Ja, wenn ich so einfach so spontan auf die Bilder von Peter Lick gucke, kann ich mir vorstellen, dass man daraus eine Art Bühnenperformance machen kann. Mit schlechter Lyrik und diesen Bildern kombiniert. Also, weißt du?
Du bekommst halt, ich habe ja schlechte
Lyrik hier und
Du bekommst halt in dem Moment sofort den Gegenwind. Ja, guck mal, der Mann ist stinkend reich geworden damit. Ja,
ist mir
also
egal, das halt gönne ich ihm ja, aber ist halt scheiße. Was willst du denn machen? Das sieht halt scheiße aus. Und wer weiß, ob er wirklich stinkend reich geworden ist. Vielleicht hat er ja auch nur NFTs verkauft.
Er behauptet viel.
Ja. Also das ist halt, ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass sich damit dumm und dusselig verdient. Also weil das ist halt genau der Kitsch, den Hunderttausende und Abermillionen in ihren Wohnzimmern neben dem Wandtattoo hängen haben. Ne?
Mhm.
Ja, mhm. Nee, super. Aber das kombiniert mit schlechter Lyrik. Ich habe sowieso so ein paar Ideen mit schlechter Lyrik. Also das ist, vielleicht wäre das der Plan B, wenn ich irgendwann mal in der Luft hängen sollte.
Es gab ja mal das hat jetzt eigentlich nur sehr peripher damit zu tun, fällt mir aber auch rein, so zum Thema Performance und so weiter. Es gab ja mal, das kam aus Tübingen damals, die Lesung einer Doktorarbeit mit dem Titel Penisverletzungen durch Staubsauger, irgendwie sowas. Da war irgendwie ein Staubsauger, der irgendwie direkt hinter dem Rohr den Motor hatte und da gab es Leute, die da was reingesteckt haben und sich dann irgendwie was zerfetzt haben damit. Und das wurde dann in einer Doktorarbeit aufgearbeitet und dann haben die dazu ich glaube, zu dritt oder zu viert haben die dann da eine Lesung gemacht draus. Und du hättest die Menschen, vor allem die Männer im Publikum sehen sollen. Also so viel sich krümmende Männer.
Ja.
Ja. Gedacht.
Genau. Ja, aber ja, naja, Peter Lick. Also ich verteufle sicherlich nicht alles, was der gemacht hat, aber das, was man so bei einer spontanen Bildersuche findet von ihm, das ist halt, das ist halt so, weiß ich nicht, also so ein bisschen so wie das, was du bei IKEA auch kriegst, ne? In der Posterabteilung. Gibt's überhaupt noch diese Bilder- und Posterabteilung bei
IKEA? Ja, das ist, und wenn du da reinkommst, wirst du aber auch nicht reich. Das ist das Problem. Du hast letztendlich kaufen die natürlich Bilderrechte dann dafür, die dann möglichst günstig sind.
Ja klar, das sind ja auch so, das sind ja auch so Allerweltsbilder und so. Also dieses, was da beim Lick auf der Startseite, auf seiner Webseite ist, dieses, ne, diese Promenade, diese Nachtspromenade beleuchtet, bla, das ist halt ein Ding, da musst du schon was Arbeit reinstecken. So ein Foto machst du halt nicht mal eben nebenbei, um es dann in IKEA zu verkaufen, ne?
Das Foto mit der Promenade ist aber auch nicht wirklich, sorry, das...
Nee,
das,
du musst das ein bisschen rum, ein bisschen kleine, sehr kleine Blende und dann mal gucken, wie viel
kleine Zeit... Kleine Blende kann man aufs Stativ warten, bis die Leute weg sind. Dann hast du den Rot-Grün-Kontrast, dann kitzelst du hinterher noch ein bisschen Rot-Grün raus und so weiter und dann war's das.
Und die Leute kriegst du im Zweifelsfall sogar auch so weg, beziehungsweise kannst du dann auch mal mit der Stadtverwaltung reden, ob die nachts noch mal eine halbe Stunde Licht machen, wenn alle schon im Bett sind, ja.
Oder du clownst die paar Lichter halt auf die anderen rüber.
Wir können ja mal eine Bilderschau mit Peter Lick machen, so als Sondersendung. Wir machen eine Sondersendung über Peter Lick und die verkaufen wir aber als NFT.
Hey.
Ja, weil das ist ja, damit wird man ja total reich jetzt. sagen die Krypto-Brüder.
Vielleicht hilft mir das über die Durststrecke.
Ja, versuchen können wir's. Hast du eine Ahnung, wie das geht? Weil ich weiß überhaupt nicht, wie es geht.
Oh, ich kenne da Leute, die das.
Ich kenne Leute.
Helfen.
I have powerful friends.
Ich kenne Leute.
Chris kennt Leute. Du kennst Leute. Nächste Frage kommt von Maxi. Gerade war Halloween. Was ist das gruseligste Foto, das ihr jemals gesehen habt?
Definiere gruselig.
Ja.
Also
gruselig. Die Sachen von Peter Lick sind schon ziemlich dicht dran. Ne?
Eben. Das ist nicht, bleibt alles im gleichen Tenor. Ja, definiere gruselig. Also ich schaue mir Bilder an und dann sehe ich, dass da jemand ganz wild mit den HDR-Reglern gespielt hat und die Sachen alle übelste Halos haben. Das finde ich unglaublich gruselig. Das wäre für mich so ein Bild des Schreckens.
Ich überlege gerade. Nee, für mich wäre ja so gruselig schon irgendwie was ich sehe und was in mir Unbehagen, also echtes Unbehagen auslöst. So.
Ja, das ist echt das Unbehagen. Das ist echt das Unbehagen.
Nein, ich meine so im Sinne von
manche
so wie
Fotos. Manche Fotos machen mir körperliche Schmerzen.
Ja, aber nee, aber ich meine jetzt so als wir früher dann so manches von hier, wie hieß denn das, die Outer Limits, wenn du so manche Folgen von Outer Limits geguckt hast und dachtest, boah, krasser Horrorschocker. Aber was, wenn es doch stimmt? Also auf so eine Weise dachte ich jetzt eher Unbehagen. Ja.
Nicht so wirklich viel, weil ich habe jetzt dann in meinem Leben schon sehr viele Bilder gesehen.
Ich wüsste wirklich auch nicht, ob ich jemals ein Foto gesehen habe, ein Bild gesehen habe, wo ich dachte.
Ja, vor allem.
Doch. Der Bahnhof von Perpignan von Dali. Wenn du vor diesem Bild stehst, das macht mir Unbehagen. Darum hätte ich es auch gerne in Originalgröße, also was wahrscheinlich höher ist als meine Wohnung überhaupt.
Von
hört.
Dali?
Dali, Salvador Dali, Le Gare de Perpignan, genau.
Ja, ich schaue es mir gerade an.
Das funktioniert bei mir, also dieses Unbehagen funktioniert bei mir auch nur, wenn ich davor stehe. Und das wusste ich auch nicht, bis ich da gestanden habe.
Also vor dem Original.
Ja. Und das war purer Zufall. Also warum war ich denn? Ich war irgendwohin unterwegs und hatte eine Stunde Aufenthalt in Köln. Und im Museum Ludwig war das, glaube ich, damals, war die Ausstellung. So, Garde Perpignan, Salvador Dali. Dachte ich, gehst du mal rein, guckst du dir mal an. Und stand davor und hab gedacht, Das war schon
interessant.
Ja, das hat tatsächlich Unbehagen gemacht bei mir. Aber ich finde es total geil.
Hat das mit den Inhalten zu tun? Kannst du es erklären?
Das weiß ich nicht mehr. Es ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder 10 oder so.
War
denn die Ausstellung?
Ich sehe jetzt hier die Online-Version und die macht überhaupt nichts mit mir.
Ja.
Allerdings gibt es auch unglaublich viele Versionen davon.
Das ist halt übermenschen groß. Ne? Das ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was das für Dimensionen hat. Warte mal, sagen wir 2,95 mal 4,06 Meter ist das. Also es ist schon sehr, sehr groß.
Mhm.
Und das hat mich, ja, ich weiß nicht, das hat mich, das, ja, das hatte was. Also
das hat dich beeindruckt.
Das, ja, nicht nur beeindruckt. Beeindrucken tun mich auch andere Bilder. Beeindrucken tut mich auch, wie heißt er, Martin Paar zum Beispiel. Mhm. Wobei, das ist auch Unbehagen manchmal, was der fotografiert.
Ja, das ist nicht Unbehagen, sondern das ist eher so Fremdschämen manchmal für das, was da, ja.
Hatte ich aber auch schön übrigens, als ich das letzte Mal in London war, bin ich auch so ziellos durch die Stadt gelatscht. Zack, Martin Paar Ausstellung.
Na, siehste.
Das ist eben so das Schöne irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da das Gefühl, dass London da ein bisschen weiter vorne ist als Berlin. In Berlin hast du immer nur so komisches, revanchistisches Stadtschloss und so Zeugs. Ja. Naja. Tja.
Bei mir macht das eher Musik. Also so, es gibt wenige Sachen. Ich höre tatsächlich ein unglaublich breites Spektrum an Musik, aber es gibt so vereinzelte Dinge, wo ich abschalten muss, weil das Unbehagen auslöst, ja.
Musik.
Ja. Nee. Aber egal.
Das hatte ich echt noch nie. Also ja, nee, hatte ich noch nie.
Siehst du?
Ich habe ja sogar, wo fällt mir gerade ein, wo ich mir Martin Paar für die Show Entschuldigung, ich habe Martin Paars Webseite angesurft. Bitte guck auf Martin Paars Webseite und zwar die Frau an der Wand.
Oh, geil. Ja, der findet aber auch Dinge, du, das ist
super. Ich war ja auch mal auf einer Veranstaltung von und mit Martin Paar, habe ich das mal erzählt? Habe ich bestimmt damals erzählt.
Hast du
dieses
mal
erzählt, Pop-Up-Restaurant.
Ja.
Und ich finde, das Schlimme ist ja, ich habe ja, dann gibt's so ein kleines Heftchen dazu, also das Menü mit Fotos von Martin Paar. Und Martin Paar ist halt rumgelaufen, hat überall ein Autogramm draufgegeben, hat gesagt, die Idee dieser Veranstaltung ist, dass ihr das Ding in ein paar Jahren auf eBay verkauft und dann die Kosten fürs Menü wieder rausholt darüber.
Jo.
Und ich finde das Ding nicht mehr.
Scheiße.
Die Frau an der Wand ist ja wirklich die Krönung.
Weißt du, was ich nicht mehr finde?
Was ich auch nicht mehr finde, ist dieser eine Bitcoin, den ich mal auf ein Paper Wallet gedruckt habe, nachdem du mal meintest, Paper Wallet, coole Sache.
Ja, wenn du dein Paper nicht ordentlich irgendwo, das ist egal. Was ich nicht mehr finde, ist, ich habe eine Single, eine 45er Single von Kraftwerk mit 4 Originalautogrammen.
Um Gottes Willen.
Mhm. Weil das die Menschen haben ja fast nichts unterschrieben.
Ja.
Und ich habe die von einem ehemals bekannten Radiomoderatoren gekauft, der mal seinen ganzen Mist verkauft hat.
Krass.
Mhm. Aber ich finde es nicht mehr.
Ja,
es ist sicher
da, irgendwo, wo mein Bitcoin ist und
genau.
Meine Sony RX100, die ist da, wo mein Bitcoin ist und deine Single. So sieht's doch
aus. Also falls die jemand für ordentlich Geld kaufen möchte, dann gehe ich suchen. Siehst du, ich mache gerade alles zu Geld, was geht.
Genau.
Die Durststrecke.
Die Durststrecke. Martin Paar, herrlich. Warum können wir nicht fotografieren wie Martin Paar? Das ist doch überhaupt nichts Besonderes. Was ist das Besondere an den Bildern von Martin Paar?
Na, schau dir das Bild mit der Frau an der Wand an und dann weißt du, was besonders ist. Deine Reaktion.
Der traut sich, dieses Foto zu machen, ne? Das ist das Besondere.
Und das zu veröffentlichen. Das passt übrigens zum nächsten Thema.
Das nächste Thema kommt von Manni und der schreibt, ich war kürzlich bei einer geführten Höhlenführung dabei. Die Höhle ist vor 100 Jahren entdeckt worden. Was ist denn das für eine wahnsinnig lange Frage? Bla 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 bla. Andere Geschichten vom Eiffelturm bei Nacht sind ja ähnlich absurd. Was haltet ihr von verkauften Bildrechten von eigentlich öffentlich zugänglichen Dingen? Gibt's das überhaupt?
Also
darf ich? Doch, es gab mal die Geschichte, dass man den Eiffelturm nicht fotografieren, veröffentlichen darf. Ne?
Bei Nacht. Also das ist tatsächlich je nach Rechtslage, das ist unterschiedlich, je nachdem, wo auf der Welt man ist, gibt es tatsächlich Möglichkeiten, gewisse visuelle Dinge, die öffentlich sind, zu schützen. Da ist zum Beispiel der Eiffelturm beziehungsweise die Lichtinstallation am Eiffelturm. Der hat nämlich der hat halt so lauter Lichter dran und die sind in irgendeiner Form, don't ask me for the details, aber das ist in irgendeiner Form, ist das eine Kunstinstallation, eine nicht fest installierte Kunstinstallation und deshalb darf man die nicht abfotografieren, beziehungsweise darf man, man darf die schon fotografieren, aber man darf die dann nicht irgendwie verwenden, kommerziell oder so, ne, oder veröffentlichen. Mhm. Also aber da gibt es tatsächlich weltweit diverse Dinge, da gibt es auch Listen und so weiter von Sachen, wo man vorsichtig sein muss. Was wir davon halten, fragt.
Gibt es da denn eigentlich Ausnahmen? Also zum Beispiel würde ich denken, ich erinnere mich daran, dass es auch mal sehr viel Streit gab um Fotos von Kunstwerken, die in irgendwelchen Museen hängen, und die Fotos kamen dann in der Wikipedia an und die haben dann auch angefangen, die da rauszuklagen. Gibt es da mittlerweile irgendwelche Ausnahmen, dass so enzyklopädisch diese Sachen doch abgebildet werden, weißt du das? Ich halte das für absolut katastrophal übrigens.
Ist es auch, und es geht so tief ins Fotorecht, dass ich da nicht wirklich tief drüber Bescheid weiß. Im Zweifelsfall würde ich zumindest mal googeln vorher und gucken, dass das in vielerlei Hinsicht sich falsch anfühlt und so weiter, klar.
Ich finde das unmöglich. Ich finde es wirklich unmöglich. Das ist wirklich eine Perversion von Besitz, von Kapitalismus, von was auch immer das sein mag. Aber und es ist
natürlich fehlgeleitet in vielerlei Hinsicht, weil dass du zum Beispiel in vielen Museen nicht fotografieren darfst. Das hat sich zumindest gelockert in vielerlei Hinsicht. Also dieser Gedanke, dass die Fotos, dass man die Postkarten für Geld verkaufen möchte und die Bücher und dass die Leute dann ihre eigenen Bilder machen und damit irgendwie einem das kannibalisieren, also den Postkartenverkauf damit einschränken und aber nicht sehen, dass das natürlich durch Präsenz in Social Media und so weiter unglaublich viel aufwiegt, das sehen die halt nicht.
Ich bestreite auch einfach, dass das Fotografieren von Werken in einem Museum den Postkartenverkauf im Museumsshop beeinträchtigt. Ich bestreite das. Ich bestreite natürlich. Ja genauso, dass das Kopieren von irgendwelchen Musikstücken den Verkauf eben dieses Musikstücks beeinträchtigt. Das ist nicht so. Ja, das ist einfach nicht so. Die Leute, die das kaufen wollen, die kaufen das trotzdem. So, und wenn ich eine Postkarte kaufe, kaufe ich eine Postkarte, um eine Postkarte zu kaufen und nicht um ein Bild von dem Ding zu haben, was ich mir angeguckt habe. Dann kaufe ich mir den Katalog und der ist in der Regel so teuer, dass die mich mal am Arsch lecken können.
Und du siehst das ja bei vielen Sachen, also speziell bei Museen siehst du es ja heute ganz oft, dass die sogar die Fotografinnen und Fotografen mit einbedenken, wenn sie ihre Ausstellungen konzipieren. Mhm. Das ist mir das erste Mal vor vielen Jahren aufgefallen im Automuseum, im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Mhm. Das ist ein architektonisch klasse Bau und da drin steht halt die Autogeschichte. Ja. Und die ist nicht nur super ausgeleuchtet mit schönem Licht, dass du also tatsächlich die Kamera eigentlich überall hinhalten kannst und abdrücken kannst und ein gutes Bild machst, sondern da ist tatsächlich beim Eingang, oder war es damals zumindest beim Eingang, so eine Tafel und da ist ein Stativ abgebildet und da steht, liebe Fotografen, bringt euer Stativ und eure Kamera mit. Also selbst das Stativ darfst du mit reinnehmen.
Cool.
Wo alle anderen oder wo viele anderen sagen, oh Gottes Willen, es brennt, dann stolpert man da drüber und stirbt und was weiß ich. Das haben die damals sehr gut gemacht.
Ja. Nächste Frage kommt von Max. Ihr spracht neulich über Konzentration auf ein System, fand ich sehr einleuchtend. Mein Problem, meine Lieblingskamera ist die Minolta XD7 und ich bilde mir auch ein, dass meine besten Fotos analoge sind. Fokusblende, Belichtungszeit manuell oder halbautomatisch einstellen macht auch viel Freude und ich benutze die Optiken auch immer wieder an einer Canon EOS 550D. Ist aber manchmal etwas holprig. Habt ihr Tipps, wie ich alte Optik an einer digitalen Spiegelreflexkamera sinnvoll und flüssig nutzen kann?
Was ist flüssig? Ja. Also für mich macht der Charme, also Minolta XD7, hab hier eine rumliegen. Das ist so eine Haus- und Magen-Spiegelreflex, eine alte. Und da ist natürlich das gesamte System so aufeinander abgestimmt, dass du dann auch mit dem manuellen Fokussieren und was weiß ich allem irgendwie schön arbeiten kannst. Und ja, du kannst natürlich Altglas, also alte Objektive auf aktuellen Kameras gut verwenden, speziell auf den Spiegellosen, weil da ist der Abstand dann geringer und das kann man irgendwie. Also das funktioniert auf jeden Fall mit Adaptern sehr gut. Dann musst du manuell fokussieren lernen, weil diese alten manuellen fokussierten Objektive halt entsprechend, das ist halt eine andere Handhabung. Manche dieser spiegellosen Kameras geben dir dann zumindest so ein Fokus-Peaking, also sprich, da wo es scharf ist, bekommst du so Ränder eingeblendet im Bild. Das ist bei so manuellen Optiken ganz cool. Und zum Thema Belichtung.
Kann man sich übrigens ganz gut dran gewöhnen. Also ich habe ja meine erste mehr oder weniger Fotoerfahrung, abgesehen von dieser Fuji X100, war ja wirklich eine Altglas-Schlacht, die ich hier gemacht habe.
Ja.
Und das geht. Mit diesen Kantenanhebungen war das, dass es dann so glitzert, genau.
Genau.
Kann man sich dran gewöhnen, muss man aber sehr viel üben, weil es nicht so präzise ist, wie man gerne hätte.
Ja. Ja, muss man üben oder rausfinden, wie klein die Blende sein muss, dass man es trotzdem zuverlässig trifft. Und dann Belichtung. Was, fuck?
Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Natürlich. Schärfewurst, ja, natürlich Schärfenwurst. Natürlich.
Boah.
Du hast gerade den schlimmsten Facepalm der Woche. Oh.
Jetzt muss das ganze Altglas, Odyssee nochmal durchmachen.
Okay, ich kaufe mir schnell eine Sony. Wie hieß die?
Von vorne alles nochmal. Nee, und das zweite Ding ist Belichtung.
Ja, klar.
Weil Belichtung, da je nach Kamera, ich glaube, bei Canons stellst du die auf AV-Modus und dann macht die Kamera die Zeit automatisch basierend auf der Menge Licht, die reinkommt. Also stellt dann auf eine andere Art Messung um. Und da kann man relativ flüssig mitarbeiten, finde ich.
Ja, und zumal du kannst ja auch ruhig mal falsch belichten, also gerade in der Übungsphase oder wenn du unbewegte Motive hast, kannst du ja ruhig mal falsch belichten, weil du hast ja eine digitale, die zeigt's dir ja direkt. Das ist ja dann auch nochmal das Praktische.
Oder du machst so ein KI-Gerät oben drauf.
Genau!
Gut, alles ganz automatisch. So.
Da hast du, ich wittere Profit. KI-Auslöser für Spiegelreflex mit, für DSLR mit Altglas.
Verkauft sie sicher, ob es was bringt?
Genau. Oder das Ganze als App. Direkt als App und dann einfach für richtig viel Geld verkaufen.
Ja.
Weil wenn deine App richtig viel Kohle, also die muss ja auch nicht funktionieren. Kannst du immer sagen, ich muss hier nochmal reparieren. Dann machst du immer so alle halbe Jahr mal ein Update, wo es dann immer noch nicht funktioniert. Kaufst dir dann ganz viele positive Bewertungen. Da ging gerade so ein Thread auf Twitter rum, wie man mit dem App Store reich wird. Mach irgendeine App, die eigentlich total sinnlos ist, verkauf die für einen hohen Abonnementpreis und kauf dir 5-Sterne-Bewertungen. Mhm. Und zwar so viele, dass alle schlechten Bewertungen in diesen 5-Sterne-Bewertungen ersaufen. Und wenn das Ding genügend Geld verdient, ist Apple da auch sehr kulant, weil die verdienen halt mit.
Ja, ich habe das mit den Apps ja mal probiert. Das war also nicht auf die hinterlistige Weise, sondern mit echten Apps, die auch was bringen. Mhm. Das kannst du mit Ehrlichkeit kommst du da nicht weit. Da musst du entweder wirklich richtig viel Sichtbarkeit haben in hier diversen Blogs und Foren und was weiß ich. Oder es muss so gut sein, dass es den Leuten alle Probleme löst. Und ich habe auf jeden Fall mit meinen Apps, die mehr so im Teaching-Bereich unterwegs waren, ich bringe dir Fotografieren bei, keinen Cent gemacht.
Okay. Nö. Gut, dann auf andere Weise profitieren. Peter fragt, ich weiß, das ist jetzt keine einfache Frage, aber es gibt ja immer mehr coole KI-Tools für Fotografen. Photoshop, Lightroom und Co. Können auch immer mehr. Aber wo hört dann die Fotografie auf und wo beginnt dann, digitale Kompositionskunst oder wie man das auch nennen mag? Ab wann ist ein Foto nicht mehr echt? Was ist denn echt?
Es gibt den Mythos, dass Fotografie echt sein könnte. Die gibt's schon immer.
Okay.
Aber du hast ja, Fotos sind nie echt. Fotos sind immer eine Selektion von Raum und Zeit. Und der Film hat schon beeinflusst, wie das Bild rauskommt, durch die Art und Weise, wie wir mit dem Licht umging. Der Sensor tut das, die Computational Photography ist heute tief in den Kameras integriert. Darüber haben wir uns kennengelernt, über verbogene Gebäude, die Automatik weggerechnet hat, Glas wird schön gerechnet, die chromatischen Aberrationen werden rausgerechnet. Ein Smartphone macht heute, wenn du auslöst, 10 Bilder und kombiniert die irgendwie, damit das Beste bei rauskommt. Und. Also der Fotografie ist nicht echt. Fotografie bildet immer etwas ab, was in irgendeiner Form durch das Medium selbst schon verändert wurde. Deshalb ist es immer eine Interpretation. Ab wann ist ein Foto nicht mehr echt? Ja, die Frage ist quasi müßig.
Ja.
Ja.
Frage von Anna Teller. Hi, ihr beiden. Ich bin nicht sicher, ob die Frage wirklich zur Fotografie passt, aber dann irgendwie doch vielleicht. Ich bin Künstlerin und ich bin Künstlerin und habe mich die vergangene Woche mit NFTs befasst. Wahrscheinlich wisst ihr, was ich meine. Wenn nicht, hier Link zu einem Artikel über NFTs und hier noch ein Link zum Artikel. Dabei habe ich mir auch jede Menge NFT-Kunstwerke angeschaut. Darunter waren auch Bilder, die wie echte, naja, mal mehr oder weniger Porträtfotos ausschauen und war davon hin und weg. Jetzt kommen ein paar Links, die tue ich dann in die Shownotes, hätte ich mir vorher mal rauskramen sollen. Frage Nummer 1, was haltet ihr von NFTs? Frage Nummer 2, haben Bilder wie die hier noch etwas mit Fotografie zu tun? Denn natürlich sind es keine Fotografien, aber sie emulieren eine Fotografie, wenn ihr wisst, was ich meine. Da muss ich jetzt echt mal hinsurfen überall.
Ich mache jetzt auch mal eins auf.
Währenddessen sage ich, was ich von NFTs halte. Ich halte das für einen ziemlich großen Betrug. NFTs sind halt Quatsch. Ja, irgendwo habe ich eine sehr schöne Erklärung gelesen für NFTs. NFTs ist, wenn das ganze Dorf deine Frau vögelt, aber du hast die Heiratsurkunde. Fand ich irgendwie
interessant.
Fand ich ganz treffend. Zumal NFTs, das ist ja Quatsch. Dann, ja, okay, du kannst es nicht rechtsklick speichern. Ja, dann fotografiere ich es halt ab.
Ja. Naja, aber ich sag mal so, dass der Versuch, also die Motivation für NFTs ist mir relativ klar. Nämlich, dass du digitale Dinge
verknappen kannst. Du kannst was
eigentlich als Unikate haben kannst. Genau. Du kannst Digitales verknappen. Das ist ja auch das, was die Cryptocurrencies lösen wollen, dass du halt die Bitcoin, dass die nur einmal existiert, Bitcoin.
Ja, klar. Wobei das ja dann nochmal was anderes ist. Also das setzt natürlich an derselben Technologie dock. Das meinetwegen auch an. Aber es ist halt, dass Dinge digital sind, das ist ja gerade deswegen so toll, dass sie nicht knapp sind. Ja, also warum soll ich jetzt Knappheit erzeugen? Das mache ich ja nur, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. So.
Und so ist das im Moment auch. Und das bleibt, ich bin komplett bei dir da. Ich bin komplett bei dir, dass NFTs erstmal nicht wirklich was lösen. Und die Dezentralisierung, die den NFTs nachgesagt wird, also so wie auch wieder Cryptocurrencies, dass keine zentrale Instanz dein Geld irgendwie unter Kontrolle hat, sondern dass du das selber unter Kontrolle hast. Das ist halt leider auch gerade mit einem aktuellen Artikel von Moxie Marlinspike aus dem Fenster raus, weil der hat mal eben nachgeguckt, wie zentral das wirklich ist, und es ist sehr zentralisiert, das Ganze.
Am Ende wird das alles zentralisiert, weil du willst jemanden haben, der es maintaint. Du willst es halt nicht selber machen.
Richtig, und das sind halt zentrale Gatekeeper, die quasi den kompletten Markt gerade haben. Also insofern, ich bin auch, was NFTs angeht, bin ich dann doch eher. Aber trotzdem, wir könnten diese Sendung.
Das ist halt so, weißt du, irgendjemand hat mal Kryptowährung erfunden oder Kryptogeld erfunden, wobei ich immer noch sage, das ist kein Geld. Also Währung ist es erst recht nicht, Geld ist es meiner Meinung nach auch nicht. Das ist so, irgendjemand hat Kryptogeld erfunden und du kannst dafür nichts kaufen. Und NFTs jetzt so, hier, das kannst du kaufen. Und jetzt rennen alle dahin und kaufen das, damit sie endlich mal was mit ihrer Kryptokohle irgendwie kaufen können. So, jetzt mal gucken, was die Links waren. Das ist ja trotzdem interessant, was die Leute denken, was.
So. Also, da geht es um Geschmacksfragen, würde ich sagen. Also diese Lost Poets da auf OpenSea zum Beispiel, das sind halt, oder auch die anderen, das sind halt digital verfremdete Porträts.
Porträts, die vielleicht auch gar keine echten Personen hinter sich haben.
Die wahrscheinlich möglicherweise AI-technisch kreiert wurden.
Genau.
Und das kann einem jetzt gefallen oder auch nicht, aber das ist dann eine reine Geschmacksfrage.
Genau, und das, ja, ist eine reine Geschmacksfrage. Also das ist ja dann genauso an der Stelle, das ist ja genauso wie findest du das Bild, das im Museum hängt? Ja.
Genau. Das ist eine reine Geschmacksfrage.
Sie versuchen halt so einzigartig wie möglich daherzukommen, damit sie überhaupt irgendeinen Wert zugeschrieben bekommen können. Also, weil verknappen kann ich alles. Ne? Verknappen kann ich auch ein Bild davon, wie ich in der Nase bohre. Nur, welchen Wert hat das?
Das heißt, wir könnten jetzt den Wert nach oben treiben.
Na, das ist ja sowieso was bei, das ist, glaube ich, sowieso was bei NFT passiert. Also, dass du hast ja dadurch, dass die Transaktionen letztlich ja quasi anonym sind, machst halt ein NFT. verkaufst den an dich selbst für einen Hunderter, danach verkaufst du ihn an mich oder an deinen dritten Account für einen Tausender und dann an deinen vierten Account für 10.000 und dann sagst du dem fünften Typen, guck mal, die letzte Transaktion hat das Ding schon 10.000 gebracht. Und weil das natürlich auch wieder die übliche Krypto-Spekulationsblase ist, das ist ja nichts anderes als Asset-Spekulation, was da passiert, wird es jemanden geben, der auch sagt, okay, dann zahle ich 11. Und in dem Moment hast du das Ding in einen Wert gesetzt, der ja irgendwo herkommt.
Das
ist ja
das Und so nächste. Funktioniert doch der Kunstmarkt.
So funktioniert der Kunstmarkt, absolut.
Das ist doch genau das Gleiche, nur mit anderen Mitteln.
Ja, das stimmt. Das ist mit anderen, wie nennt man das denn? Mit anderen Wertvermittlungseinheiten, Transaktionseinheiten. Wobei eigentlich auch nicht, weil das Schöne ist ja auch immer wieder, wenn du dann irgendwie liest, ja hier, NFT-Kunstwerk ist jetzt für so und so viel verkauft worden. Da steht ja nicht, wie viel ETH das gekostet hat. Da steht immer, wie viel Dollar oder Euro das gekostet hat. Das heißt, das, womit die ihren Scheiß bezahlen, ist kein Geld. Ja, es muss halt immer erstmal konvertiert werden, damit es überhaupt einen Wert hat. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also, ja, der Buchwert ist bei Aktien das Gleiche. Solange du die nicht verkaufst, hast du keinen Wert.
Nee, das meine ich nicht. Sondern, also wenn ich eine Aktie kaufe oder verkaufe, dann mache ich das in Euro oder in Dollar. Aber wenn du ein NFT kaufst oder verkaufst, dann machst du das in ETH und dann musst du ETH erstmal in Dollar konvertieren.
Ja.
Ja. Und das heißt, du hast, das ist noch nicht mal Geld, womit du bezahlst, sondern das ist was ganz anderes, was dazwischen. Ich finde das sehr, sehr lustig.
Naja, zumindest bin ich an dem Punkt, da ich sage, NFTs, im Moment verstehe ich sie einfach noch nicht wirklich.
Echt? Nö, ich bilde mir ein, das verstanden zu haben. Das ist halt, ja.
Die Basics, ja, 100%, ganz klar. Aber das, was da reinspielt und was natürlich für noch mehr Verwirrung sorgt, sind dann so Konstrukte mit Smart Contracts und so weiter, die dann quasi da nochmal mehrere Ebenen drauflegen und plötzlich irgendwelche gemeinsamen Sachen ermöglichen, die dann quasi eine komplette Community zu mit Gestaltern, ja. Besitzern und so weiter macht, wo ich sage, da ist dann klar, technisch ist das alles erklärbar, aber was da sozial passiert,
meine feste Überzeugung ist, dass was da sozial passiert, sektenartige Züge hat. Ich glaube, das ist, was da sozial passiert.
Das gehe ich ein Stück weit mit, ja.
Das ist so wie Gold. Letztendlich auch. Gold, schon im römischen Reich hat man für eine Unze Gold eine Tunika bekommen und heute noch bekommt man für eine Unze Gold einen gut sitzenden Anzug. Das ist alles kultisch. Ich bin da irgendwie ein bisschen gemein und wenn ich meine Bitcoins noch hätte, würde ich vielleicht auch anders daher quatschen. Aber ja. Und Smart Contracts ist ja wieder eine ganz interessante Sache, weil mit einem Smart Contract zum Beispiel mein Grundeigentum abzusichern, dass ich sage, ich habe kein Grundbuch mehr oder ich habe das Grundbuch und ich habe aber auch noch einen Smart Contract. Das heißt, ich kann immer nachvollziehen, wem gehört das Ding denn zu welchem Moment. Und das kann ich nachvollziehen, ohne zum Grundbuchamt laufen zu müssen. Das ist nochmal eine ganz interessante Sache. Da ist ja dann auch wieder dem steht ja ein Gut gegenüber. Und NFT ist halt gerade der Versuch, etwas, was eigentlich kein Gut ist, sondern nur eine Aneinanderreihung von Einsen und Nullen und damit kopierbar, das zu einem Gut zu machen, indem man es verknappt. Aber da hört es halt bei mir auf. Das war so ein schönes Interview auch irgendwo, ist es an mir vorbeigeflogen, ich glaube auf TikTok, mit wie heißt er denn hier? John Wick. Hier sag schnell. Keanu Reeves.
Keanu Reeves, ja.
Wo sind auch gefragt, so, was hältst du denn eigentlich so von NFTs?
Da ist er lachend zusammengebrochen.
Genau, wo er lachend, die kann man ja dann nicht mehr kopieren. Man, ja, dann reproduziert man es halt und ist lachend zusammengebrochen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr treffend dafür. Mal gucken, wie viel Dresche wir in den Kommentaren kriegen.
Gut. Machen wir noch eine Frage.
Eine Frage machen wir, dann gehen wir nach Hause.
Dann. Die Grüne.
Was? Wie, die Grüne?
Ich habe eine grün markiert.
Du hast eine Frage grün markiert? Oh, da.
Da.
Oh, warte mal. Ich habe zu weit gescrollt und jetzt scrolle ich immer hin und her. Jetzt so, zack. Die letzte Frage heute kommt von Joachim. Eben habe ich durch Zufall entdeckt, dass man analoge Schwarz-Weiß-Filme auch mit Kaffee entwickeln kann. Welche Substanz im Kaffee macht das? Wie funktioniert das chemisch? Und gibt es einen ähnlich billigen Fixierer?
Ob das so billig ist, ist erstmal die Frage. Also es gibt Kaffee entwickelt Film. Und da gibt es auch mittlerweile schon länger eine Bewegung, die nennt sich Kaffeenol.
Die Bewegung, ich dachte das Zeug, was das ist.
Das Zeug, ja, aber das hat halt mal irgendjemand dann so genannt.
Ah, okay, ich dachte, das wäre in Kaffee, wäre Kaffeenol und das
nein,
würde...
Nein. Kaffeenol ist einfach mal so der Überbegriff, den jemand erfunden hat. Das ist so ein bisschen wie Rodinal, Kaffeenol, das ist halt so,
okay,
so wie so Entwicklernamen klingen. Hm. Und das kommt vom Rochester Institute of Technology. Das ist also eine große Technikschule in Rochester, der Heimat von Kodak. Und das ist im Staate New York. Und die haben in den 90ern haben die eine Experimentreihe gemacht darüber, was für haushaltsübliche Substanzen können Film entwickeln. Und haben dann also
so, es ist so wie so ein Buch von Florian Freistetter. So, super, ja.
Das ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Ja, aber und sind da bei Kaffee gelandet, weil die Kaffeesäure. Aha. Caffeic Acid, ich habe nachgeguckt, das Wikipedia sagt, das sei der Trivialname für 3,4 Dihydroxyzimtsäure.
So nenne ich die Sendung.
Sie macht das, die gehört zur Gruppe der Hydroxyzimtsäuren und damit zu den Phenolsäuren. Und das entwickelt Film. Damit entwickelst du Film. Mhm. Das kannst aber nicht einfach hier deinen Chibo aufbrühen und fertig, sondern das braucht hohe Konzentrationen. Das macht man.
Entschuldigung.
Das macht man üblicherweise mit Instant-Kaffee, der in recht hohen Konzentrationen in Wasser gerührt wird.
Warum entpuppen sich so viele meiner dummen Witze als Realität?
Kann man und das auch zwar, mal erklären? Und zwar, also wirklich viel, da reden wir dann von dem Zeug, was du nicht mehr trinken kannst. Das haut dich weg. Da fällst du zitternd um. Und zwar möglichst billigen Kaffee. Weil der Robusta, der in dem billigen Kaffee drin ist, ne, das ist diese eine von den zwei Kaffeesorten, der ist sehr säurehaltig.
Ja, stimmt, ja.
Und der Robusta ist damit besonders gut geeignet. Also am besten bei Aldi den billigsten Kaffee kaufen und damit geht das. Dann entwickelt man damit den Film. Zusätzlich wird dann gerne noch Vitamin C zugegeben. Also Vitamin C entwickelt auch Film. Du kannst auch in reinem Vitamin C Film entwickeln. Das geht auch. Und dann.
Das heißt, die hätten überhaupt nicht den Vitamin C Mangel als Krankheit erfinden müssen, um ihren Scheiß zu vermarkten. Die hätten halt einfach nur an Fotografen verkaufen brauchen.
Ja, ob das dann, dass der Markt hergibt, dass das dann richtig viel wird, glaube nicht.
Jetzt kommt der nächste Punkt. Es gibt ja wohl Vitamin C Mangel, Skorbut zum Beispiel. Ja, und warum kaufen die Leute dann heute noch alle so viel Vitamin C?
Ja, um dem Skorbut
vorzubeugen.
Siehst du nicht die Leute am Straßenrand mit ihren Skorbut-Beulen? Kriegt man Beulen
von davon fallen einem die Zähne aus.
Ach so, okay, gut. Und dann gibt's noch eine dritte Substanz. Um Gottes Willen, frag mich nicht was. Irgendwas, was man in der Apotheke kriegt, was man da noch mit reinmischen kann, damit das dann wenig Grauschleier macht oder so ähnlich.
Okay.
Aber du kannst generell, kannst du tatsächlich mit nacktem Vitamin C entwickeln. Du kannst in Robusta entwickeln. Und billig ist es nicht, weil du musst recht viel davon verwenden. Und es macht auch nicht Spaß, weil es riecht halt, stinkt ja die Wohnung voll.
Aber also Käffchen?
Ja, aber ich sag mal so, kipp mal ein halbes Glas Kaffeehaag in, also so fertig Kaffee in kaltes Wasser. Mhm. Und dann riech da mal dran. Es ist nicht schön.
Okay.
Und also billig ist es nicht, aber die Ergebnisse sind tatsächlich gut. Also es gibt eine ganze Community da drum. Die Ergebnisse können es tatsächlich mit Industrieentwicklern auf sich nehmen. Aufnehmen.
Und fixieren?
Ja, und jetzt haben wir das Problem. Die haben nämlich dann am Rochester Institute for Technology auch gesucht nach einem Fixierer, der dann aus dem Haushalt kommt. Und da haben sie nichts wirklich gefunden. Also da musst du tatsächlich mit industriellem Zeug arbeiten, um Film sauber zu fixieren. Du kannst eventuell in relativ stark konzentriertem Salzwasser den Film fixieren. Da muss er dann allerdings sehr lange drin liegen und das ist nicht so toll. Aber Kaffeenol, Caffeenol, einfach mal googeln, da gibt es Rezepte, da gibt es Dinge. Allerdings, wenn du dir ein Fläschchen Rodinal kaufst und da brauchst du dann irgendwie,
drei Tropfen,
was weiß ich, 5 Milliliter für eine Filmentwicklung, ist deutlich günstiger. Ja. Deutlich.
Klingt so, ja. Aber musst halt dann auch nochmal separat Kaffee kaufen, ne? Aber dann kannst du guten Kaffee nehmen dafür. Ja.
Aber dann kannst du dir einen ordentlichen Kaffee machen, den du dann hinterher trinken kannst.
Chris Marquardt, vielen Dank.
Gern doch.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bilder zur Bilderschau einreichen und Fragen zur Fragenschau einreichen geht wie immer über Links auf vrint.de.
Wer redet, ist nicht tot.